schon anfangen. Sonne, Mond und Sterne sollen Gott loben und preisen. Wir stehen auf und möchten unseren Heiland loben. Die Wellen, das Meer und alles soll ihn loben, preisen, ihn anbeten. Vater, wir danken dir auch heute Abend, dass wir dich loben und preisen dürfen. Sonne, Mond und Sterne, alles soll deinen Namen rühmen. Und auch wir möchten Jesus erheben über alles in dieser Welt. Halleluja. Amen.
Und wenn man Sonne, Mond und
Sterne... Und unser Herr und unser Vater, oh Herr, wir sind für dich ganz wichtig, du liebst uns. Sonne, Mond und Sterne, alles hast du uns zur Verfügung gestellt. Herr, du hast uns so reich beschenkt und wir danken dir dafür. Halleluja. Preis Gott, wir danken dir dafür, dass du uns bis heute geführt und geleitet hast. Danke. Monika, du darfst vielleicht ein Zeugnis geben. Du bist schon 9 Jahre bei der Gemeinde oder in der Gemeinde und wir singen dann gleich weiter und preisen Gott noch mit einem anderen Lied.
Ja, also heute vor 9 Jahren bin ich zur Gemeinde gekommen. Es war so, dass ich mit einer Freundin, also mit 2 Freundinnen unterwegs war und am Nachmittag meinte die eine Freundin, ich gehe heute Abend noch zum Gottesdienst und wollte da nicht mitkommen. Ich sage, nee, du, mit Kirche habe ich nichts am Hut. Und aber sie ließ nicht locker und dann sind wir doch mitgegangen. Und ich war total überrascht, ich war sehr angerührt durch die Predigt erstens schon und dann hast du Altarruf gemacht und sie ging nach vorne und sagt, komm mit. Ich sag, nee, ich muss erst mal gucken. Und sie machte aber immer so eine Handbewegung, so komm und wieder ließ sie nicht locker. Ne? Ja, und dann bin ich nach vorne gegangen und dann hast du mir die Hände aufgelegt und gebetet und sofort ins Schwarze getroffen, meine Tränen sind gelaufen und ja, von dem seit diesem Tag, also hat Gott mich harponiert und seitdem bin ich durchweg da.
Amen. Und wir danken Gott für die Treue. 9 Jahre. Ich habe mir vorgestellt, so kleines Mädchen, 9 Jahre. So, bist du, Gott segne dich. Wir singen weiter. Preis unseren Heiland. Der Herr ist gut. Preis Gott.
Trägt ein lebendiger Fisch.
Auf sei ein lebendiger Fisch. Solche Lieder spielt man in Dur. Wenn die Musikkapelle in Moll spielen würde, würde die Armee rückwärts marschieren. Auch in Dur, preis Gott, es zieht nach vorne. Preis Gott. Alle herzlich eingeladen und willkommen heute Abend. Wir wollen das Thema behandeln. Du bist Gott sehr wichtig. Very important person bist du. Gott liebt dich. Gott liebt dich mit Haut und Haaren und mit den Knochen. Und mit den Sehnen und mit den Nerven. Gott liebt dich. Gott liebt dich. So, ich möchte euch einladen für die nächste Gottesdienste hier. Der nächste Gottesdienst wird Freitag sein. Gott arbeitet wie ein Töpfer. Ich nehme euch in eine Töpferwerkstatt. Und Gott hat mir gezeigt, wie er mit seinen Kindern arbeitet. Gott ist nicht grob. Gott ist sehr feinfühlig. Gott hat einen wunderbaren Plan, wie er uns so bearbeitet, bis er so uns hinkriegt, dass wir was Schönes werden. Er hat sehr große Interesse an unserem Leben, dass wir uns richtig entfalten. Dann am Samstag, Gott ist wie ein Hirte. Am Sonntag um 10 Uhr, Sonntag haben wir 2 Gottesdienste, du brauchst ein neues Image, neues Outfit, ein neues Aussehen, so dass du fröhlich bist, dass du glücklich bist, siegreich bist, gesegnet bist, gesund bist. Das alles kommt von innen heraus. Die Schönheit kommt von innen, nicht von außen. Die Schönheit kommt von innen. Also deshalb, wir fangen mit dem neuen Image und abends ist ein Glaubensgrundlagenkurs. Und wir machen auch da an den Gaben weiter. Mittwoch, den 10. Februar, lebst du schon in der Freiheit? Bist du vogelfrei? Bewegst du dich in der Freiheit des Geistes? Bewegst du dich in der Art und Weise, wie Gott dich gewollt hat? Passt auch zu dem, was wir hier haben. Du bist Gott sehr wichtig. So, und dann haben wir einen Zeugnisabend mit José Humberto Sachans Geraldes aus Spanien, eigentlich Bolivien. Aber also Weltenbummler und pendelt zwischen Spanien und Hamburg. Und er ist Erfinder, Geschäftsmann, steht seine Geschichte auf der Rückseite von diesem Zettel. Nimm und lies es und lade auch deine Freunde und Bekannte ein. Und er hat ein ganz fantastisches Zeugnis. Zeugnis, wie Gott mit einer Sekunde, von einer Sekunde auf die andere, ein Leben, Menschenleben verändern kann. Gott geht jedem Menschen nach. Und Gott will nicht, dass irgendjemand verloren gehe, sondern dass er das ewige Leben habe. Wir denken auch heute auch an unsere Schwester Gertraud. Ihr Mann ist heute Morgen heimgegangen. in Frieden. Wir haben darüber gebetet, dafür gebetet, in den Frieden Gottes eingeschlafen. So, wir möchten auch an Sie denken und für Sie beten. Der Friede Gottes soll über Ihr Haus sein. Und wir wissen, wo unsere Lieben sind. Bei Jesus. Nach Hause. Preis Gott. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Das ist Gottes Plan. So sehr hat er die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Preis Gott. Und ich weiß, Ihr Mann ist beim Heiland. Vor mir war der katholische Priester, dann war ich kurze Zeit später da. Also besser kann er nicht bedient werden und gesalbt und gesegnet. Und als ich dort war, also er hat zwar gekämpft und geröchelt, als ich dort war, also er war ruhig. Und dann auch die Krankenschwestern sagten, also er hat wirklich Frieden gehabt. Frieden gehabt. Und wir wissen, unsere Lieben müssen heimgehen, das ist unser Weg. Wir müssen zu Gott. Der eine früher, der andere später, aber wir werden heimgerufen. Du bist Gott sehr wichtig. Weißt du, manche Leute, manche Wissenschaftler, vor allem intelligente Menschen, die sollten gescheit sein, die sagen, der Mensch wäre nur ein Quantenschaum. Und sie können nicht einmal sagen, woher dieser Quantenschaum kommt letztendlich. So ein bisschen zur Chemie und Masse. Und sie können nicht einmal erklären, wie das und warum das Universum existiert. Weil sie Gott nicht kennen und deshalb verstehen sie auch nicht, wozu ist der Mensch da. Der Mensch ist nicht ein Unfall der Natur. Und wir sind nicht zufällig da und du bist nicht zufällig in dieser Zeit, in dieser Epoche, wo du lebst. Gott hat einen Plan mit deinem Leben und zwar für heute und für jetzt. Atheismus und Materialismus ist für mich eine Versagerreligion. Der Kommunismus schau an und auch den Materialismus, wenn du anschaust, nur alles leere Phrasen, leere dumme Parolen. Der Mensch ist für mich die Schöpfung Gottes, geliebt von Ewigkeit her, gewollt. Darauf ist alles angelegt auf diesem Kosmos. Und der Mensch ist nicht ein höher entwickeltes Tier. Es ist ein Geschöpf Gottes, unantastbar in Würde. Er ist nicht aus dem Tierreich herausgekommen, denn das ist, was die Kommunisten sagen, Genosse, Artgenosse. Ich bin nicht ein Artgenosse von irgendeinem Gorilla. Ich bin ein Geschöpf Gottes, gewollt vom Vater im Himmel. Das Universum ist so groß, und das ist ein anderes Problem, das ich hier noch anschneide, bevor ich in das Thema hineingehe. Du bist Gott sehr wichtig. Das Universum ist so groß, die Erde ist nur ein Staubkörnchen im gesamten Universum. Findest nicht einmal, wenn du dort suchen würdest, von oben irgendwo herab, würdest nicht finden. Und da soll der Mensch wichtig sein. Da soll er etwas Besonderes sein. Die Krone der Schöpfung womöglich sogar noch. Der Mensch ist mehr als nur eine Materie, ihr Lieben. Er ist die Krone der Arbeit Gottes, der Leistung Gottes. Gott hat so viel Zeit und so viel Energie verwendet, um gerade dich und mich in diese Welt zu setzen, Raum und Zeit. Und nicht nur Raum und Zeit, sondern wir sind gesetzt in die Ewigkeit, in die Unendlichkeit. Wir sind hineingesetzt. Das, was du hier siehst, ist nur ein Stückchen von der sichtbaren Welt. Das meiste, was uns umgibt, ist das Unsichtbare. In Hebräer Kapitel 11, Vers 3 heißt es, aus Glauben wissen wir. Und nur der Glaubende weiß es. Und nur der Glaubende ist bestens informiert. Alle anderen sind desinformiert. Aus Glauben wissen wir, dass alles, was geschaffen ist, aus Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus dem Nichts geworden ist. Gott sprach und es ward. Gottes Worte sind Energie. Gottes Worte ist Kraft und Leben. Gottes Worte ist Geist. Gott sprach und es ward. Alles, was du siehst, ist nichts. Wenn Gott seinen Atem, sein Odem zurückzieht, das ist wie aus einem Atomkern, es fällt in nichts zusammen, ist gar nichts mehr. Nicht einmal Staub bleibt übrig. Wenn Gott einfach sagen würde, Schluss aus und das zurücknehmen würde, was er hineingesetzt hat in den Kosmos, würde alles ins schwarze Loch gehen und in nichts verschlungen werden. Aber deshalb, alles, was du siehst heute, ist aus dem Nichts geworden, und zwar für dich und mich. Deshalb also, hab keine Probleme, wenn du vor dem Nichts stehst. Das ist genau der Punkt, wo Gott anfängt, wo Gott weitermacht. Psalm 111, Vers 2, groß sind deine Werke, oder groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, wer sie anfängt zu erforschen, der hat Freude daran. Je mehr du weißt, desto mehr bekommst du Sehnsucht und Wunsch, noch mehr davon zu erfahren, von den Werken Gottes. Also deshalb sind auch Biologen, Geologen und Forscher, Wissenschaftler und so weiter so beschäftigt. Je mehr sie entdecken, desto mehr wollen sie noch finden, weil sie sagen, da muss noch was dahinter sein. Du bist eine Erfindung Gottes, eine Kreation Gottes. Du sollst stolz sein. Mich hat Gott gemacht. Nicht mein Erzeuger, mein Vater, meine Mutter und so weiter. Und ich will nicht irgendwie eine Schleimsuppe oder aus der Schleimsuppe irgendwo will ich entstanden. Nein, Gott hat mich gewollt. Und zwar aus einer Einzelne, aus was ganz Kleinem und Geringem und Unscheinbarem, aus dem Nichts hat er mich gewollt. Und alles, was Gott geschaffen hatte, ist nur für dich geschaffen. Der gesamte Kosmos, egal ob Wasser, Luft und Meere, Sonne, Sterne, alles ist für dich. Gott hat sogar die Sonne eingefangen und gesagt, Sonne bleib stehen, die Erde soll um die Sonne kreisen. Mond bleib stehen. Gott hat erst am dritten Tag Sonne und Mond zusammengesammelt aus dem Kosmos, die irgendwo herumschwirrten, und hat dann geordnet, dass es den Menschen einteilt, Tag und Nacht, die Zeiten gebe. Du hast noch keine Ahnung, wo du herkommst, und du hast keine Ahnung, wo gehst du hin. Du weißt nur das, was du siehst, was vor Augen ist. Und eine These, die ich jetzt hier anstelle oder weitergebe, du bist auf Gott angelegt und auf Gott ausgelegt. Auf Gott angelegt und auf Gott ausgelegt. Du bist also auch ein Ableger Gottes. Gott sprach, lasst uns Menschen machen, uns zum Bilde. Du bist nicht Gott, aber du bist Gott sehr ähnlich. Und du hast göttliche Veranlagung in dir. Und deshalb, Leute, die vom Zufall reden, sind ahnungslose Leute, sind Dummköpfe auf Deutsch. Alle, die nur von Zufall reden, Zufall. Auch der Zufall hat eine Ursache. Auch der Zufall muss von irgendjemand verursacht werden. Also wer immer sagt, also alles nur Zufall, irgendjemand muss diesen Zufall, den Urknall oder was weiß ich, verursacht haben. Von irgendwo muss das alles kommen. Auch der Zufall hat eine Ursache, kann aus dem Nichts nicht kommen. Und selbst wenn wir von Wundern sprechen, und wir sprechen von Wundern, die Natur ist ein Wunder nach dem anderen. Also wenn du einfach mal anfängst, mit dem Mikroskop oder Teleskop die Welt zu beobachten, oder mal untersuchst und genau ein bisschen ruhiger hinschaust, du wirst sehen, zum Staunen. Wunder sind nichts anderes als Ausnahmen von dem, was wir bislang wissen oder erfahren haben. Wunder sind nur Ausnahmen. Also, und Gott ist der Herr des Kosmos. Gott kann eine Ausnahme machen, oder zumindest, er kann, wenn ich das erste Wunder Jesu von Kana nehme, Wasser in Wein verwandeln, er hat diesen ganzen Reifungswachstumsprozess zusammen komprimiert auf 30 Minuten. Normalerweise, das Wasser geht in den Weinstock und dann in der Rebe, und dann wird es zur Rebe, dann wird es gepresst und dann wird es gegoren. Das alles, was normalerweise 3 Jahre dauert, das hat er in 30 Sekunden gemacht. Gibt dem Speisemeister und es war Wasser. Das war Wunder. Gott ist der Herr, der also außerhalb von Raum und Zeit agieren kann. Und alles, was Gott tut, ist ohne Raum und Zeit, ist ein Wunder für uns. Wir stehen da perplex und sind erstaunt. Woher wissen wir, dass das, was wir heute kennen, also große technische Leistung ist, Wunder oder Gültigkeit hat? Wenn ich daran denke, vor 200 Jahren, 500 Jahren oder vor 50 Jahren, da war vieles noch unmöglich, was heute selbstverständlich ist. Lange sagte man, das Atom wäre unspaltbar. Man glaubte sogar in den Schulbüchern, liest du heute noch alte Schulbücher, Atom ist unspaltbar. Die Griechen haben das behauptet, und dann kommt Oppenheimer, Einstein und all diese Brüder und die bringen das fertig, die Kernspaltung. Dass die Menschen fliegen können, Computer, oder dass sie kommunizieren können von einem Ende der Welt und ohne Telefonleitung, ein Wunder. Wenn das aus der Zeit von Napoleon, der würde schon nicht mehr zurechtkommen hier in unserer Zeit. Ich würde sagen, wo sind wir denn? Herzoperation, man sagte, man kann Herz nicht verpflanzen, es kann nur der liebe Gott. Aber jetzt verpflanzt man am laufenden Band hier in der Virchow um die Ecke, das ist so also ganz normaler Zustand. Organverpflanzungen, nur ein paar Beispiele. Das, was einzelnen Generationen für uns ein Wunder war im Mittelalter, ich muss sagen, man kann das Herz von dir dort einpflanzen oder das Herz von einem Schwein, einem Menschen einpflanzen. Alles ist möglich heutzutage. Navi, dass du von oben geleitet wirst, via Satellit, wird gesagt, fahren Sie rechts, fahren Sie links. Das wär ein Wunder. Die würden sagen, guck mal, Geister. Die werden von Geister gelenkt und gesteuert. Für uns ist das kein Wunder mehr, selbstverständlich. Und so müssen wir die Wunder auch zur Zeit Jesu sehen, aus der Zeit der Bibel und auch früher. Die Menschen, die mit Gott wandelten, die waren immer eine Nasenlänge voraus. Die wussten, was die anderen nicht wussten. Gott hat dich wunderbar zubereitet. Und da staunt man nur über dieses Wunderwerk, wenn du dein Organ, deinen Körper anschaust, deine Organe und so weiter. Römer Kapitel 1, Vers 20. Gottes Werk kann man an der Schöpfung wahrnehmen. Gott hat ein sehr großes Interesse an deinem Leben und deshalb, du bist Gott so wichtig und Gottes wunderbare Werke kann man in der Schöpfung wahrnehmen. Man findet Gott nicht in der Schöpfung, vergiss es, Gott kannst du nicht in der Schöpfung finden. Und alle, die in die Natur draußen gehen, unter der Eiche sitzen oder Linde und so weiter und Gott dort suchen, die werden Gott nicht finden. Das ist ja Dummheit. Also ich möchte hier zuerst mal ein paar Dummheiten geißeln. So ähnlich wie kein Zufall es gibt, dass ein Zufall eine Ursache braucht, so kannst du Gott nicht in der Natur finden. Juri Gagarin, als er seinen Ausflug im Weltraum machte und so weiter und seinen blöden Spruch losließ, er habe nirgendwo Gott entdecken können, es war mehr wie blöde, egal wie gebildet einer ist, Gottes Geist. Und Gott ist viel größer als die ganze Schöpfung und man kann Gott nicht in der Schöpfung finden. Ist genauso, wenn du jetzt eine Mauer hier anguckst und schaust diese Mauer an und du wirst hier in der Mauer nicht den Maurer finden, der die Mauer gemauert hat. Du siehst seine Hände Werk. Aber du wirst den Maurer nicht finden. Du kannst lange vor der Mauer stehen und sagen, wo ist der Maurer? Aber du siehst seine Hände Werk. Den Erbauer siehst du. Und so ist auch das Universum. Und so bist du ein Zeugnis der Handarbeit Gottes. Gott hat dich wunderbar zubereitet. Wir werden das nachher über den Töpfer am Freitag mehr darüber hören. Gott hat dich auf die Erlösung angelegt. Deine Veranlagungen. Nicht auf deine Vernichtung, nicht auf deinen Tod oder Auslöschung der Menschheit. Weißt du, es gibt manche Leute, die sagen, also mit dem Tod ist alles aus und vorbei. Oder nur die Gerechten kommen in den Himmel, die anderen kommen in die Hölle. Weißt du, Gott ist nicht ein ungerechter Gott. Gott sieht das Herz des Menschen. Gott hat dich nicht auf Weltuntergang angelegt oder Katastrophe und so weiter, sondern du bist angelegt von Anfang an auf die Vereinigung mit Gott. Und so wie wir jetzt hier bei unserem Bruder daheim gegangen ist, sehen, wir sind angelegt, geboren werden und sterben. Geboren werden und sterben. Lies das Alte Testament, da schnallst ab. Geboren werden, sterben. Dann lebst du vielleicht 100 Jahre und dann musst du wieder sterben. Aber dann passiert im Neuen Testament etwas, da lese ich nicht mehr geboren werden und sterben. Das Neue Testament mit Jesus hört etwas auf, Auferstehung und Leben. Ist total anders. Da beginnt das Evangelium total anders. Nicht nur wie das Alte Testament und viele Leute, die nur im Alten Testament leben, die werden geboren und müssen sterben. Das ist materialistisch, das ist irdisch gesinnt. Aber der, der im Neuen Testament lebt, der Jesus begegnet hat, der weiß, also er hat dem Tod die Macht genommen. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Wir sind also auf die Erlösung angelegt, auf den Ursprung der Dinge, dass wir zurückkommen wieder zu Gott, wo wir herkommen. Und Jesus sagt, ich lebe und ihr das gilt für uns alle. Ihr sollt leben. Auch wenn wir abgefallen sind. Auch wenn wir nicht Gottes Wege gehen. Auch wenn wir gottlos sind. Auch der Gottlose muss sterben, ob er will oder nicht. Der wird nicht gefragt. Du wirst nicht gefragt, ob du geboren werden wolltest. Hat niemand dich gefragt. Du bist für so vieles, ob du Mann oder Frau sein wolltest, bist auch nicht gefragt worden. Denn wir sind von Gott verordnet bestimmte Dinge. Der Mensch ist aber gesetzt, einmal zu sterben. Und bei Gott geht nichts verloren. Wenn schon die Haare auf deinem Kopf gezählt sind, überleg einmal, dann wirst du doch mit deiner Seele, Geist und Leben nicht verloren gehen. Gott hat dich nicht aufgegeben. Ich denke nur an den verlorenen Sohn. Der Vater hat auf den Jungen gewartet. Er wusste, der muss zu mir zurückkommen. Für den gibt es keinen anderen Weg. Der hat keine andere Lösung. Ich bin seine Lösung. Ich bin sein Weg und seine Antwort. Du bist für Gott nicht verloren, bei Gott geht nichts verloren. Gott will nicht, dass auch nur einer von den Kleinen verloren gehe. Dein ungeborenes Baby vielleicht, oder dein abgetriebenes Baby, oder dein Baby, das vielleicht gar nicht mal alt geworden ist, nur ein paar Tage, Wochen. Das ist nicht verloren, das geht nicht verloren, kann nicht verloren gehen. Und schon ein Mensch, der gelebt hat, ihre Werke folgen ihnen nach, heißt es in der Bibel. Gott hat jeden Menschen nach seinem Bild geschaffen und er hält Ausschau, wo kommt jetzt ein Mensch, nicht ein Gorilla, wo kommt ein Mensch? Ein Mensch nach meinem Bild. Gott erwartet dich und empfängt und wie rennt doch der Vater dem Jungen entgegen? Das ist doch fantastisch. Also, dass der keine Möglichkeit hat umzukehren, der könnte ja noch Rückzug machen und könnte sie erschrecken und sagen, nein, steht vor dem Vaterhaus und haut wieder ab. Der Vater läuft ihm entgegen. Gott kommt uns entgegen in so viel Art und Weise. Ich denke nur durch Jesus, durch die Verkündigung, durch die Liebe, durch die Natur, durch die Schöpfung. Eine Bibelstelle, die mich immer aufregt und ärgert, und ich werde mich auch immer ärgern, solange ich lebe, über diese Bibelstelle. Gott lässt seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Und manchmal kriegen die Ungerechte mehr Sonnenschein wie ich. Und Gott lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und Gott hilft den Ungerechten manchmal mehr als den Gerechten. Also, was ist jetzt Gott und wie ist die Liebe Gottes? Verstehst du die Liebe Gottes manchmal? Guck mal, die Saudis, die haben Öl und ich muss kaufen für teures Geld. Bitteschön. Gott hat jedem Menschen etwas Besonderes gegeben. Und Gott spricht zu jedem Menschen, der über diesen Planeten Erde geht, zwei- oder dreimal ganz besonders. Da ist niemand auf diesem Planeten Erde, zu dem Gott nie geredet hätte. Durch Krankheit, durch Tod, durch Geburt, durch Kommen und Gehen, durch Katastrophen, aber auch durch gute Sachen, durch Segnungen, durch Erfolg. Liebe Seele, sammle und horte zusammen. Du bist so gesegnet worden, und dann wird plötzlich sagt der Herr zu dem, und heute Nacht wird man deine Seele fordern, und was wird das sein, was du bereitet hast. Also Gott spricht zu jedem Menschen, und selbst wenn er hier nicht auf dieser Erde zu Menschen sprechen konnte, ich denke nur das Gespräch da oben im Himmel mit dem reichen Mann und armen Lazarus, du hast gute Tage gehabt. Und dann sagt er, hör mal, sie haben Moses und die Propheten, wir haben alle Naturgesetze, und wir wissen, was Naturgesetze sind. Und irgendjemand muss sie erfunden, geschaffen haben, kontrollieren und so weiter. Und wenn ein Mensch will, kann er Gott finden. Denn jeder hat eine religiöse Veranlagung in sich. Das Monogramm Gottes trägt jeder in sich. Und bevor die Menschen Burgen, Schlösser, Fabriken und Bunker bauten, hat der Mensch Altäre gebaut. Er wusste, es gibt einen Gott, der muss angebetet werden, dieser Schöpfer. Ich denke also, für Gott ist jeder Einzelne sehr wichtig, etwas ganz Besonderes. Denk an den verlorenen Sohn. Der Vater freut sich. Dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Das ist also für jeden eine gute Hoffnung. Gott ist um dich besorgt, er vermisst dich, er trauert um dich und er geht dir permanent nach. Diese vorlaufende Gnade Gottes, durch wie viel Trübsal hat Gott dich schon hindurchgebracht? Sind seine Liebe. Wie oft hast du so Stoßgebet, so Notruf zum Himmel geschickt und der hat eingegriffen und gehandelt. Das hast du alles vergessen, gar nicht aufgeschrieben, diese ganzen Notrufe. Er bietet alles auf, damit er das Optimale aus deinem Leben mache. Er hat dich in eine Familie hineingeboren, egal ob die Familie gut oder schlecht ist, selbst die schlechte Familie kann sehr gut sein. Ist noch besser als irgendwo als Findling ausgesetzt zu sein. Er hat alles so wunderbar in deiner Umgebung abgestimmt, die Pflanzen und die Tiere. Guck mal, die Pflanzen und die Tiere schon so wunderbar abgestimmt, dass die Bienen die Blüten bestäuben, damit sie Frucht bringen. So, da ergänzt sich eins das andere und da greift eins ins andere. Gott hat alles wunderbar gemacht, wenn du nur einfach anfängst zu bewundern diese Sachen. Er gab dir das Leben und du musst vor Gott keine Angst haben. Gewiss vor diesem alttestamentlichen Gott, da musst du dich fürchten. Aber seit Jesus ist Gott Christ geworden. Ist Fleisch geworden, wohnte unter uns. Und wir sollten Gottes Furcht haben, Respekt und Achtung vor Gott. Das ist, was wir sollten. Wir sollten wissen, er ist der Erhabene, der Mächtige, der Allgegenwärtige. Er ist mein Vater. Er ist derjenige, der mich haben wollte, nach dessen Bild ich geschaffen bin. Er ist mein Erfinder. Und er hat mich geplant bis ins Detail. Du bist bis ins Detail geplant, wie lange du lebst. Und er sorgt für deine Entwicklung permanent, für deine Ernährung, dass du immer was zu futtern hast. Und du wirst nicht verhungern, glaub mir das. Du wirst so viel entdecken, was Gott alles dir zur Verfügung stellt. Er sorgt für deine Ausbildung, dass du einfach ja deinen Charakter bildest, deine Persönlichkeit schulst, dass du deine Qualitäten, die in dir drin stecken, und du kommst als neutral zur Welt und dann entwickelst du dich als Künstler, als Spezialist, als Experte womöglich. Und er sorgt für deine Entfaltung, dass du die Voraussetzungen antreffst, sodass du dich auch richtig entwickeln kannst in dieser Welt. Gott sorgt für die Details in deinem Leben. Er will das Beste für dich. Er sorgt für deinen Geist und deine Seele. Dazu gab er seinen Sohn, das Evangelium, seine Verheißungen. Dazu gab er den Heiligen Geist. Und in dem Augenblick, wo du den Heiligen Geist bekommen hast, hast du die volle Entfaltungsmöglichkeiten. Weißt du, der Teufel bringt dich zu Fall. Und immer wenn der Teufel dich irgendwo zu Fall bringt, gibt Gott eine Gabe, als ein etwas, wo du dagegen ansetzen kannst. Also der Teufel versucht dich zu behindern, zu blockieren. Gott schenkt dir Gaben, sodass du Widerstandskraft bekommst, dass du Glauben bekommst, dass du Mut und Kühnheit bekommst. Immer wenn ein Problem auftritt in deinem Leben, bekommst du von Gott eine Gabe. Eine Gabe, damit das freigesetzt wird, damit das Leben sich entwickelt. Also immer wenn der Mensch Probleme hat, wird er erfinderisch, wird er kreativ. Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst. Er gab dir Verstand, weiß nicht, wie es aussieht, aber trotzdem, der eine mehr, der andere weniger. Er gab dir Orientierung, sodass du dich orientieren kannst. Weißt du, wenn ich da an die Naturvölker denke, die haben eine große, mächtige Orientierung. Warum? Weil sie von Kind auf geübt und trainiert sind. Sie versuchen, auf die Fährte zu gehen, sie versuchen, Dinge zu finden mit der Natur. Sie leben in der Natur. Wir als Großstädter, wir leben nur in der Betonwüste. Wie uns fehlt diese Beziehung zur Natur. Aber der Bauer auf dem Feld draußen, der geht mit der Natur. Und derjenige, der Gott das Glauben hat, der hat den Heiligen Geist und so einen Kompass in seinem Leben, der wird dich leiten. Der Heilige Geist leitet dich zu den richtigen Leuten. Wenn du dich richtig vom Heiligen Geist leiten lässt, kommst du an die richtigen Personen, kommst du an die richtige Sache ran. Er tröstet dich bei Erschütterungen. Er sorgt für Gerechtigkeit und Ausgleich in deinem Leben. Weiter noch, Gott hat dich wunderbar zubereitet. Nicht, das ist jetzt die sichtbare Welt, von der ich sprach, aber auch die unsichtbare Welt. Er lässt Engel sich um dich lagern. Schon kleine Kinder haben Schutzengel, ob sie daran glauben oder nicht. Ich weiß es, dass sie haben. Und wann verlässt mich mein Schutzengel? Denk drüber nach, wann verlässt dich dein Schutzengel? Erstens, wenn du ihn abweist, wenn du mit ihm nichts zu tun haben willst, wie auch immer. Aber normalerweise sind deine Engel immer da. Und deshalb sagt die Bibel, ärgert nicht einander. Denn ihre Engel sehen das Angesicht ihres Vaters. Also wenn du irgendjemanden ärgerst, das sieht der Engel. Und das schreibt er auf. Du kriegst nachher so einen Zahlschein in der Ewigkeit. Die Engel sorgen, dass du Gott findest, dass du mit den richtigen Menschen zusammenkommst, dass du nach Hause getragen wirst, dass die Engel dich nach Hause tragen in Abrahams Schoß. Dazu sind die Engel da. Du kommst nicht nach Hause ohne sie. Also die sichtbare und die unsichtbare Welt umgibt uns. Du hast nur die Augen nicht dazu. Dir fehlt Vergrößerungsglas oder die Brille. Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehen möge, sagt der Prophet, dass bei uns mehr sind als bei denen. Wenn du sehen würdest, wie viele Legionen von Engeln dich umgeben, dann würdest du hüpfen und tanzen und jubeln und würdest sagen, Mensch, ich trottel, warum habe ich so viel Angst, warum bin ich so mutlos, warum bin ich so verzagt? Ich sollte ja so richtig losgehen. Ich bin nicht allein. Der Herr mit seiner ganzen Herrlichkeit, mit seiner ganzen Macht, mit seiner ganzen Größe ist doch bei mir. Gott ist hier. Ich habe es nicht gewusst, hat der Jakob gesagt. Selbst in der tiefsten Stunde seines Lebens, er hat nicht gewusst, dass Gott da ist. Obwohl er der Gesegnete war. Und so weiter, er hat nicht gewusst, dass Gott bei ihm war. Dass Gott ihn trägt und Gott führt und leitet. Bis er den Traum, da hatte diese Himmelsleiter. Gott war hier und ich wusste es nicht. Und so viele Gotteskinder sind unwissend, die wissen nicht, dass Gott da ist und ängstigen sich, schlafen auf Steine und verkriechen sich, verstecken sich und fürchten sich und wissen nicht, dass Gott da ist. Und ich wusste nicht, dass Gott da ist. Okay, Gott will sich selbst durch dich produzieren, deshalb bist du Gott so wichtig. Du bist sein Spezialwerkzeug, sein auserwähltes Werkzeug. Du hast eine ganz bestimmte Aufgabe für diese Zeit, in dieser Geschichte, nicht für damals und nicht für morgen, sondern für jetzt. Jeder Mensch lebt in seiner bestimmten Epoche. Gott hat uns in die Zeit hineingesetzt und wir müssen auch unsere Arbeit tun. Durch dich will Gott sichtbar werden in deiner Umgebung, will sich repräsentieren und manifestieren. Wir sollen die Tugenden Gottes verkündigen, deshalb sind wir so wichtig für Gott. Gott kann nicht predigen. Er kann nicht runterkommen und sagen, meine lieben Kinder, da würde die Welt in Ohnmacht fallen oder sich auflösen ins Nichts. Die Erde floh und wurde keine Stätte hier gefunden. Aber was macht er? Du und ich, wir sollen die Tugenden, den Charakter, die Charaktereigenschaften, die Persönlichkeit Gottes verkündigen. Wir sind die Prediger des Herrn. Wir sind Stellvertreter Gottes hier auf Erden, Gottes Assistenten, seine Aushilfe sind wir, der verlängerte Arm Gottes. Deshalb bist du Gott so wichtig, weil du ein Beauftragter des Herrn bist, mit einer ganz wichtigen Funktion. Du bist ein Bevollmächtigter Gottes. Versteh dich richtig. Und ich möchte, dass du das heute Abend begreifst. Du bist Gott sehr wichtig. Ein Bevollmächtigter Gottes. Du hast die Prokura. Du hast Gottes Vollmacht zu handeln, die Werke Satans zu zerstören in dieser Welt, was es auch immer ist. Du sollst nicht vom Teufel weglaufen. Der Teufel muss vor dir zittern und vor dir weglaufen und von dir in die Knie gehen. Denn du bist Gottes Repräsentant in dieser Welt. Wir sollen die Tugend Gottes repräsentieren. Was sind die Tugend Gottes? Gut, dass du fragst. Edelsinn. Wunderbarer Charakter. Über allem stehen, über alle Enttäuschungen nobel sein. Großzügig und selbstlos. Das sind diese Eigenschaften Gottes. Stell dir Gott vor mal. Du sollst dir kein Bildnis machen, das willst du auch nicht tun. Aber stell dir mal Gott vor, wie ist Gott? Gütig, barmherzig und gnädig. Und diese Tugenden sollen wir verkündigen. Seine Tugenden, das sind die Qualitäten Gottes. Immer wohlwollend sein, immer das Beste wollen. Und das Beste ist gerade gut genug für die Kinder Gottes. Das sind die Tugenden Gottes, dazu sind wir da, um sie zu verkündigen. Weiter eine Tugende Gottes, Lauterkeit, was ist das? Nicht mehr Deutsch. Du siehst das schon, wir predigen biblische Wahrheiten und die versteht man nicht. Lauterkeit. Das ist Reinheit, Natürlichkeit, rechtschaffen, ehrlich, saubere Gedanken haben, das ist Lauterkeit. Und deshalb, wir sind auf dieser Welt, um klar zu denken, beim vollen Bewusstsein zu handeln. Deshalb wollte auch Jesus beim vollen Bewusstsein sterben. Der wollte keine Narkose und kein Essig trinken. Der wollte beim vollen Bewusstsein in die Ewigkeit gehen. Lauterkeit ist Beständigkeit auch noch dazu. Das ist auch, gehört zur Lauterkeit. Eine weitere Tugend Gottes ist Selbstbeherrschung. Wo muss sich Gott selbst beherrschen? Weißt du, wenn du die Welt siehst, wenn ich Gott wäre und die Welt sehen würde, ich würde explodieren. So viel Ungerechtigkeit, so viel Lieblosigkeit, so viel Hass, so viel Lug und Trug. Aber er muss sich beherrschen. Und dann muss er auf Jesus schauen. Was macht Jesus, als er hier auf dieser Erde war? Und so weiter. Selbstbeherrschung. Und eine dieser Tugenden Gottes ist Selbstbeherrschung, Selbstdisziplin. Nie die Fassung verlieren. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und wenn er das Chaos sieht, was die Menschen anrichten, durch Abholzen und Betonieren und sonst was. Selbstlosigkeit ist auch eine Tugend Gottes. Weitere Tugend Gottes ganz schnell. Pflichtgefühl. Er ist verantwortlich für diese Schöpfung. Weißt du, Gott hat dich geschaffen und Gott ist für dich verantwortlich. Gott ist für die Tiere verantwortlich, er ist für die Pflanzen verantwortlich, er ist für das Klima verantwortlich. Nicht hier unsere Regierungsbeamten und so weiter, die paar mächtigen Leute dieser Welt. Nein, Gott ist für das Klima verantwortlich. Und er gibt den Menschen das, was sie verdienen. Er gibt den Menschen die Regierung, die sie verdienen. Und er gibt ihnen auch das Klima, das sie verdienen. Und Gott sagt, wenn du nicht gehorchst, wenn du mir nicht folgst, schicke ich dir eine Dürre. Jetzt haben doch Wissenschaftler per Satellit ausgerechnet, dass diese Palmenstadt da, die man dort gebaut hat im Meer, dass die, wenn das Wasser weiter steigt, untergehen wird. Und in der Bibel steht es, die Städte der Heiden werden im Meer ertrinken. Steht die. Also, wenn du noch hingehen möchtest, geh noch, solange es noch steht und noch nicht untergegangen ist. Gott hat sein Pflichtgefühl. Er ist verantwortlich. Er hat es zugelassen, dass der Mensch fällt. Und er musste auch einen Retter schicken. Und das war Jesus Christus. Bescheidenheit, Anständigkeit, das sind so die Tugenden. Vollkommenheit, nicht Perfektionismus. Die Natur ist nicht perfekt, aber sie ist vollkommen. Und Vollkommenheit ist ganz was anderes als Perfektionismus. Verbindlich, Pflichtgefühl, er steht zu seinem Wort. Er sagt, auch wenn die Israeliten noch so viel gegen mich wüten und noch so ungehorsam sind und noch so rebellisch sind, sie bleiben mein Volk. Und da gibt es nichts daran zu rütteln. Ich meine nicht den Staat Israel, sondern Volk Israel. Demut ist auch eine Eigenschaft Gottes, eine Tugend Gottes. Das ist nicht eine Tugend des Teufels. Der Teufel ist nicht demütig, der ist stolz und hochmütig, aber Demut. Er hat Jesus Christus sich erniedrigt, sogar hat sich erniedrigt unter den Menschen, die er geschaffen hat. Erniedrigt. Gott funktioniert durch uns, deshalb bist du so Gott so wichtig, denn ohne dich wäre Gott tot. Wenn es keine Menschen geben würde, würde Gott aufhören zu existieren. hätte Gott keine Existenzberechtigung mehr. Also wenn die Menschheit ausgerottet werden würde und dem Satan gelingen würde, die Menschheit auszurotten, würde Gott aufhören zu existieren. Gott braucht die Menschen, denn das ist das Ebenbild Gottes. Auch wenn es nur ein Mensch übrig bleibt. Ich denke nur, und Gott gereute, dass er die Menschheit schuf. Und was blieb? Noah und seine Familie blieb übrig. Und sie haben wieder die Welt hindurchgerettet durch diese Katastrophe. Denn Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, ohne mich könnt ihr nichts tun. So wir sind auf Gott, auf diesen Kreislauf, auf diese Verbindung, wir sind angewiesen. Und deshalb denke nicht gering von dir. Wenn ich hier sage, du bist Gott wichtig, hör auf den Teufel zu hören, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts, du schaffst es nicht, das wird nicht gehen. Vergiss die ganzen Lügen Satans, diese ganze religiöse Kleinkariertheit. Viele Menschen sind abgelehnt und sind minderwertig oder wie die auch zur Minderwertigkeit gekommen sind. Der Teufel hat den Menschen das Selbstbewusstsein geraubt durch die Verführung. Jetzt seid ihr verloren, jetzt werdet ihr sterben. Aber der Mensch ist nicht gleich gestorben mit dem Sündigen. Weiß nicht. Er ist nicht gleich gestorben, sondern erst nach 900 Jahren starb er. Nachdem, ich habe meine Medizin. Ablehnung ist ein Geist der Diskriminierung, ihr Lieben. Und deshalb denke nicht gering von dir. Satan ist der, der dich zur Zurückweisung verführt oder leitet. Der sagt, du hast kein Recht, du hast keine Macht und so weiter. Dir steht es nicht zu. Doch dir stehen alle Tugenden Gottes zu, die wir hier verkündigen. Du hast eine Alternative, das ist Jesus Christus. Alle, die an ihn glauben, gehen nicht verloren, sondern werden das ewige Leben haben. Also, du kannst, wenn du dich an den Herrn hältst, aus dem Dilemma, aus der Kleinkariertheit, aus der Ablehnung, aus der Minderwertigkeit, aus der Ablehnung herauskommen und du musst nicht in die Psychiatrie gehen und du musst dich nicht damit Pharmazeutika vollpumpen. Gott will deine Gesundheit. Er hat dich auf Gesundheit angelegt, nicht auf Krankheit. Er hat auf Freiheit angelegt und nicht Gefangenschaft. Du darfst dein Leben dir nicht entwerten lassen vom Feind. Du bist ein Original. Weißt du, als ich Christ wurde, habe ich erst meine Identität entdeckt. Und ich bin Gott wertvoller als Silber und Gold. Dass er sich gerade um mich kümmert. Weißt du, was bin ich, was bist du, was sind wir? Dass er gerade an uns denkt. Er sagt, Israel, denk doch, du bist nicht das gescheiteste Volk, du bist nicht das stärkste Volk, da sind die Griechen besser, da sind die Ägypter besser, da sind die Babylonier besser. Israel, nichts Besonderes. Aber ich habe euch erwählt. Israel, was bist du eigentlich? So ein halsstarriges Volk und stures Volk und so weiter. Aber dich habe ich erwählt. Und du bist auch ein vielleicht problembeladener Mensch. Und der Teufel hat so viele Wunden in dir geschlagen. Wenn ich daran denke, wie viele Wunden ist in Israel geschlagen worden. Und gerade dieses verwundete, zurückgewiesene, verstreute Volk hat Gott sich als sein Volk erwählt. Und auch die Christen sind auch nicht besser. Christen und Israel, das Volk Gottes, also die Israeliten, haben die gleiche Geschichte. Wie viele Menschen sind durch Ehescheidung, dieses Ganze, was um den Leuten ringsherum geschehen ist, zerstört worden, ganze Generationen unter Umständen manchmal, mein Vater ist geschieden, mein Urgroßvater ist geschieden, mein Urgroßvater ist geschieden und so weiter. Und dann kommst du aus so einer gestörten Familie, aber Gott will gerade die Gestörten haben, gerade die Kaputten haben. Ja, deshalb, du musst dich nicht an diese Zurückweisung, diese Minderwertigkeitskomplexe zurückhalten. Gott sagt, diese Generation, ich habe dich erwählt. Und selbst wenn du der 10. Generation wärst, heutzutage wird Scheidung meistens verharmlost. Viele sind blauäugig und dumm dabei. Also die denken immer, ja gut, wir sind geschieden, die Kinder werden schon zurechtkommen. Wenn ihnen nicht die Gnade Gottes begegnet, werden sie nicht zurechtkommen. Aber die Gnade Gottes ist dazu da, damit sie uns wieder zurechtbringt, damit sie uns wieder auf den Weg bringt. Und nur durch die Kraft Gottes und durch das Eingreifen Gottes, durch die Liebe Gottes. Mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er kam wieder zurück, weil ich erwartet habe. Ich habe ihn nicht abgewiesen. Weißt du, Gott adoptiert dich wieder neu. Auch wenn deine Eltern dich verlassen haben, wenn dich deine Familie verlassen hat, wenn deine Kinder dich verlassen haben, wenn dich alle verlassen haben, Gott adoptiert dich und sagt, Matthäus, jetzt bist du mein Sohn, jetzt bist du mein Kind, jetzt gehörst du mir. Gott adoptiert uns. Und wenn ich von Gott adoptiert bin, dann interessiert mich nicht mehr, was meine Eltern gemacht haben, was meine Großeltern gemacht haben, was meine Urgroßeltern gemacht haben, was Adam und Eva gemacht haben, spielt mir auch gar keine große Rolle mehr. Und mein Leben ist wieder wertvoll, hat eine ganz neue Ausgangsbasis. Ich bin von Gott adoptiert. Und ich bin kein Waisenkind mehr. Weißt du, wir müssen Adoption verstehen. Im Augenblick in Haiti, da gibt es so viele Waisenkinder und man will sie adoptieren. Aber zuerst muss man feststellen, ist man ein wirklicher Waise? Zurückweisung entsteht, weil man einer Lüge glaubt. Ich möchte auf das Thema Zurückweisung gehen, denn das ist das größte Problem, weil viele sich nicht so wichtig nehmen. Wer bin ich schon? Mich kennt niemand. Wenn ich sterbe, kein Hahn kräht nach mir. Doch. Weißt du, der Teufel versucht dich zu einer Nummer zu machen, zu Mr. Nobody. Er ist ein Lügner. Und du sollst auf seine Lüge nicht hören. Im Gegenteil, du sollst widersprechen. Einer Lüge sollte man immer widersprechen. So wie ich gesagt habe, Zufall gibt's nicht. Oder was anderes, dass ich ein Genosse bin von irgendeiner Art. Nein, ich bin Gottes Ebenbild, adoptiert vom Vater im Himmel. Zurückweisung entsteht, wenn man sich was einreden lässt. Man sei nicht up to date oder aktuell. Nicht auf dem Laufenden. Du weißt es nicht. Satan will dir einreden, bei dir ist alles verloren, bei dir ist nichts in Ordnung. Du wirst es die Erlösung nie schaffen. Du kommst nie ans Ziel. Für dich gibt es keine Vergebung. Du bist ein viel zu großer Sünder. Dir kann nicht vergeben werden. Das sind alles die Lügen, die Satan eingibt. Wenn wir unsere Sünde bekennen, einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, nicht zehnmal, nicht hundertmal, wenn wir einmal unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, so steht es in meiner Bibel. Wenn es nicht wahr ist, schneid es raus und schmerz weg. Nein, es ist wirklich wahr. Also ich stehe zu dem. Ist das Wort Gottes oder ist es nicht das Wort Gottes? Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untung, das ist der nächste Punkt. Und wenn du sagst, Jesus, vergib mir meine Sünden, sind dir alle Sünden vergeben, mit einem Schlag. Die Sünden, die du getan hast, die Sünden, die du gerade tust und die Sünden, die noch in den nächsten 10 Jahren tun wirst. Jetzt bist du baff. Das ist nämlich, dass die vergangenen Sünden vergeben werden, das glauben viele Christen. Dass die gegenwärtigen Sünden vergeben werden, das glauben auch noch manche. Aber dass, wenn ich sage, Jesus, vergib mir alle meine Sünden, dass die auch die zukünftigen Sünden, die ich noch tun werde, vergeben werden. Das können sie nicht fassen. Jesus rief am Kreuz aus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist das Wort vom Kreuz. Und das ist, was unseren Glauben bestimmt. Nichts anderes. Das Wort vom Kreuz. Vater, vergib ihnen, was sie gestern getan haben, was sie heute getan haben, was sie morgen tun werden. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du bist hier auf diesem Planeten Erde als ein Unwissender. Du weißt es nicht. Und deshalb machst du so viele Dummheiten. Und wenn du an der Todesschwelle stehst und über den Jordan gehst, das nennt man Sterben in der Sprache Kanaans, über den Jordan gehst, dann in dem Augenblick bleiben deine Sünden hier. Die gehen nicht in den Himmel, die bleiben hier. Und nur das, was von Gott ist, das geht in den Himmel und das ist die Seele. Und Gott hauchte den Menschen an und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Ansonsten war er nur ein Säugetier. Aber dadurch, dass Gott seinen Odem den Menschen gab, war der Mensch was Besonderes. Gott hat dich angenommen und zwar, Gott hat mit sich selbst versöhnt. Er hat seinen Sohn geschickt auf diesem Planeten Erde. Also die Versöhnung hast nicht du und ich gemacht und werden wir nicht verursachen, das hat der Sohn Gottes verursacht. Gott hat uns, Jesus selbst hat uns die Brücke zu Gott gebaut, uns die Versöhnung geschaffen. Gott hat uns adoptiert. Und alles, was gegen uns stand, in meiner Bibel heißt die Handschrift, die gegen dich war. Alles, was der Teufel vorbringen konnte, alles das, wo er dich zur Sünde verführen konnte. Denn du bist nicht freiwillig in die Sünde gegangen, du bist in Sünde verführt worden. Du bist nicht verloren gegangen, du wolltest leben. Und weil du leben wolltest, du wolltest dich entspannen, hast Rauschgift genommen. Du wolltest vergessen, hast dich besoffen. Du warst krank, hast Schmerzen genommen, hast Opiate genommen und hast Schmerzmittel genommen und so weiter. Du bist nur auf die krumme Tour gekommen, weil du Probleme hattest, du wolltest leben. Das Schäfchen, das verloren ging, ach, da ist schöner Löwenzahn und da ist Klee und da ist, was weiß ich, schönes Kraut und so weiter. Und so weiter und so. Und plötzlich war das weg von der Herde. Wo ist der Hirte geblieben? Oder die Frau, die den Groschen verloren hat in der Bibel. Weißt du, wir gehen nicht freiwillig verloren. Diesen Quatsch musst du aufhören. Also niemand will freiwillig verloren gehen. Wir gehen verloren, weil wir das Leben suchen, die Wahrheit suchen, Liebe suchen, Geborgenheit suchen. Und dann kommt der Gauner und sagt, guck mal her, ich habe was für dich. Und dann fahren wir auf seine Linie raus und dann wissen wir nicht mehr, wo wir sind. Jetzt sind wir dann geliefert. So wie ich in meiner Vision von Wölfe und Schafe da euch gezeigt habe, wie Gott mir das gezeigt hat. Und so weiter. Dann kommt der Dämon und sagt, jetzt haben wir euch. Und dann kriegst du Komplexe. Aber in dem Augenblick, der Tod erlöst dich von dem Teufel. Das ist der letzte Feind, der überwunden wird. Und dann lässt du alles da. Und dann kann er sich mit dem Dreck sich beschäftigen. Ablehnung. Wer mit Ablehnung weiterlebt, wer glaubt, dass es nichts verändern wird, da ist Jesus umsonst gekommen. Jesus will, dass allen Menschen geholfen werde und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Viele tragen die Folgen der Ablehnung und die müssten das nicht tragen. Denn entweder trägst du die Sachen, die Ablehnung, mich mag niemand, mich liebt niemand, niemand ist für mich da, oder dass du weißt, Gott hat das getragen. Ich bin erlöst. Ablehnung hat Auswirkung. Wenn du abgelehnt bist, dann hat das Auswirkungen auf dein Leben und ganz massive Auswirkungen. Und ich sag dir, welche Auswirkungen das hat? Schlafstörungen. Du kannst nicht schlafen. Bist nervös, bist angespannt, kannst schlecht abschalten. Wenn du abgelehnt bist, ständig rumort es in deinem Kopf, ständig musst du denken. Muskelverspannung, egal wo, im Nacken oder sonst wo, Übelkeit, Kopfschmerzen, Benommenheit und Schwindel, manchmal sogar Bauchschmerzen, Übelkeit und Durchfall. Abgelehnte Menschen schwitzen oft, Schweißhände. Weißt du, abgelehnte Menschen, die sich nichts zutrauen, die haben immer nasse Hände und nasse Füße. Kannst prüfen. Abgelehnte Menschen zittern oder beben häufig, haben trockenen Mund, müssen ständig Wasser lassen. Das sind abgelehnte Menschen. Willst du dich weiter so quälen, mit Ablehnung leben? Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Gott liebt dich, Gott hat Interesse. Und deshalb kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her zu mir, diejenigen, wo euch niemand mag. Abgelehnte Menschen leiden körperlich, oft unter Schluckstörungen oder einem Kloß im Hals oder Ohnmachtsgefühle, sind ständig überlastet, erschöpft, müde, können sich schlecht konzentrieren, suchen ständig nach Anerkennung, sprechen meistens besonders laut, wollen immer gelobt werden. Abgelehnte Menschen, wichtig genommen, sind Angeber zum größten Teil, stehen gerne immer im Mittelpunkt und wollen nie negativ auffallen. Also das sind diese Extreme. Und Gott sagt, komm her zu mir, du bist wichtig. Und in dem Augenblick, wo du weißt, ich bin für Gott wichtig, brauchst du die Anerkennung der Leute nicht mehr. Dann ist es vollkommen egal, was der Müller und Meier sagt über dich. Dann musst du dich nicht mehr scheren, was in der Zeitung steht. Die können alle gestohlen bleiben. Abgelehnte Menschen wollen allen immer recht machen, neigen oft zur Sucht, schämen sich für alles, nehmen alles gleich persönlich, sind schnell beleidigt. Aber wenn du weißt, Gott hat mich in seiner Hand, Gott hat mich lieb, ich bin ein Liebling Gottes, ich habe bei Gott Zuflucht. Also wenn ich Probleme habe, kann ich zu meinem Vater im Himmel gehen und er versteht mich. Dann habe ich das alles gar nicht mehr. Abgelehnte Menschen bleiben oft allein und ohne Partner, ziehen sich zurück in ihr Schneckenhaus, leben für sich und können sich nicht vorstellen, abgelehnte Menschen können sich nicht vorstellen, dass sie mit irgendjemandem zum Essen gehen. Oder wenn sie Probleme haben, dass sie irgendwie zwischenmenschliche Kontakte aufnehmen, dass sie sich irgendjemand anvertrauen, weil sie schon so enttäuscht, so gebrannt sind. Haben Angst vor großen Mengen zu stehen, öffentliche Räume. Das sind abgelehnte Menschen. Also du kennst bestimmt welche. Also sie gehen auf keine Großveranstaltung und wenn irgendeine Versammlung ist, sitzen sie am liebsten ganz hinten oder auf der Tribüne. Haben Angst, persönliche Kontakte. Angst vor Kritik. Weißt du, derjenige, der von Gott geliebt ist, von Gott verstanden hat, ist, der hat so ein starkes Selbstvertrauen, die können kritisieren und der kann auch natürlich kritisieren und nimmt sich auch die Freiheit und so weiter. Kritisiert, also scharf schießen, der weiß, mir kann es nicht schaden und denn ich habe einen dicken Panzer, der Herr ist mein Schild, der Herr ist mein Schirm, wer und was kann mich trennen von der Liebe Gottes? Abgelehnte Menschen leben ein Vermeidungsleben, die wollen ständig die Sachen vermeiden, dass ja nichts passiert, dass ja nichts rauskommt, dass ja nichts bekannt wird oder offenbar. Sie werden mehr gelebt, als dass sie leben würden. Und abgelehnte Menschen haben Angst vor Prüfungen. Hoffentlich falle ich nicht durch. Denn Sie wissen, ich bin schon so oft durchgefallen und ich möchte nicht nochmals durchfallen. Abgelehnte Menschen sind nicht konfliktfähig, nicht gemeinschaftsfähig. Abgelehnte Menschen, sie haben immer Angst vor autoritären Verhalten. Pastor, da schlottern sie schon. Oder Chef oder Lehrer. Sie können sich nicht einordnen oder unterordnen. Abgelehnte Menschen können sich nicht einbringen, sind unfähig zu sagen, was sie brauchen. Eigentlich, sie gehen hin, bestellen, aber sie haben das Falsche bestellt. Sind abgelehnte Menschen, weil sie feige sind, zu sagen, was tatsächlich fehlt. Sie können nicht Nein sagen. Abgelehnte Menschen haben soziale Konflikte. Sie gehen nicht gerne aus dem Haus. Deshalb habe ich gesagt, sie gehen nicht mit jemand essen. Sie trauen niemand etwas, nicht einmal sich selbst was zu. Sie haben Angst, öffentlich zu beten. Auch im christlichen Lager. Abgelehnte Menschen, vielleicht sind sie mal kritisiert worden, beim Beten, beim Singen. Sie haben Angst, über Probleme zu sprechen, unterdrücken diese Probleme und tun so, als wenn sie keine Probleme hätten, nur stehen die Probleme bis hier. Sie reden nicht gerne mit dem Arzt, nicht nur mit dem Zahnarzt, mit dem Arzt oder Seelsorger. Sie schweigen lieber, sind stumm, schlucken es in sich, gehen auf keine Feste oder Partys oder Gemeindenachmittage, knüpfen keine Kontakte mit anderen, erröten schnell abgelehnte Menschen. Du bist von Gott geliebt. Weißt du, ein geliebtes Kind tanzt und hüpft und spielt und jubelt, jauchzt und ist happy. Das ist ein angenommenes Kind, aber ein abgelehntes Kind ist ängstlich, knieschlottern, erstottert. Die meisten Leute, die abgelehnt sind, nicht gewollt sind, stottern auch. Ein Zeichen für Ablehnung, stottern. Weitere Zeichen der Ablehnung sind verkrampfte Körperhaltungen, Flecken im Gesicht oder im Hals, Zittern, Nervosität, Angst vor negativer Bewertung. Menschen, die abgelehnt worden sind, sind geil und gierig nach Lob und Anerkennung. Wenn du denen nicht auf die Schulter fünfmal klopfst, sind sie nichts. Sie können nicht genug haben von Lobreden. Dankeschön, sie haben wunderbar gemacht. Oh, das schmeckt so gut. Und wie sie aussehen, immer wieder. Weißt du, das ist so geil sein nach Lob und Anerkennung, weil das irgendwo verpasst wurde. Sie wollen bei jeder Hochzeit die Braut und bei jeder Beerdigung die Leiche sein. Wichtig genommen. Nehmen sich sehr wichtig. Sind vor allem selbstsüchtig. Reden. Wenn du solch einem abgelehnten Menschen zuhörst, der redet nur von sich, was er hat oder was er nicht hat und wie auch immer. Sind Angeber, haben es auch nötig. Wenn du für Gott wichtig bist, redest du nicht mehr von Zeichen und Wundern. Das hast du nicht mehr nötig. Denn es ist so selbstverständlich für dich, Zeichen und Wunder zu haben. Du bist das Ebenbild Gottes. Du repräsentierst Gott. Bist adoptiert, sein Eigentum, gehörst zu seiner Familie, hast eine neue Bedeutung, eine neue Identität. Bist Kind Gottes und du lebst als Kind Gottes. Ein Königskind lebt anders als Straßenkinder oder Waisenkinder. Du darfst zu Gott kommen, so wie du bist, das ist erstmal eins. Aber wenn du bei Gott gewesen bist, bleibst du nicht so, wie du bist. Er nimmt dich an, aber dann sagst du, so, jetzt kommst du unter die Dusche, jetzt wirst du gecremt, geölt, gesalbt, dann wirst du in einem Harem kommen, so wie Esther in der Bibel und so weiter, dann wirst du schön gepflegt und ein halbes Jahr mal geputzt und dann darfst du zum König kommen. Schön, toll, ha? Gott, bei Gott bist du wichtig. Wenn Gott dich einmal aufnimmt, wenn du einmal Gott geschaut hast, sein Geist wird dich verändern. Du wirst nicht mehr dasselbe sein. Wenn du einmal irgendwo gewesen bist im Ausland, etwas gesehen hast, das wird dich beeindrucken, das wird dich prägen, das wirst du nicht mehr vergessen. Wenn du einem Menschen begegnet bist, einem besonderen Menschen, dann wirst du das nicht mehr vergessen. Bei Gott darfst du zuerst einmal du sein. Das ist, was ich dir sagen möchte. Bei Gott bist du wichtig. Er nimmt dich sehr wichtig. Er nimmt dich so an, wie du bist. Das ist die Ausgangsbasis. Also zu Gott musst du dich nicht zuerst mal eine Krawatte anziehen und Anzug anziehen und dich schön putzen. Komm so dreckig, wie du bist, so besudelt, wie du bist, so vergammelt, wie du bist. Komm nach Hause und dann wird er dir den Ring aufstecken. Dann wird er dich wunderbar zubereiten. Dann wird er alles für dich sorgen. Dann musst du nicht sorgen für das Folgende, was kommt. Aber du musst nur kommen. Das ist das Erste, was passiert. Das ist das erste Wunder. Du musst kommen. Das ist schon ein Glaubensschritt. Du musst kommen. Und dann bei ihm darfst du das sein, was du bist. Johannes Matthäus. Oder setz deinen Namen hier ein. Bei Gott darfst du arm sein. Da musst du nicht Geld mitbringen. Komm mit leeren Taschen zu Gott, dann bist du erst richtig willkommen. Zu Gott darfst du kommen, wenn du krank bist, wenn du ein Sünder bist. Was für ein Sünder darf zum Heiland kommen? Kleiner Sünder, großer Sünder, mittelmäßiger Sünder, Quersünder, Rechtssünder, Linkssünder. Oh, zu Gott kann der kleinste Sünder und der größte Sünder. Sünder bleiben sie Sünder. Sünder bleiben sie Sünder. Wir haben das, verstehst du, Mensch bleibt Mensch. Gott darf so kommen als Schwacher, als Kleiner, als Nichts, als Wertloser, als Böser sogar. Weißt du, nicht alle, die zum Heiland kommen, sind Gott, liebe Gotteskinder, nette Gotteskinder oder überzeugte Gotteskinder. Nein, du zweifelst. Ich bin sogar entsetzt über die Apostel. Der Herr Jesus ist in der Versammlung, der Auferstandene sagt, ich bin's. Und dann heißt es, und etliche zweifelten. Kannst du es vorstellen? Und etliche, sie haben Jesus gesehen, und sagen, nee, das ist Fata Morgana, was wir jetzt gerade sehen. Ist nicht real. Kannst du auch als Zweifler zu Jesus kommen. Und wie viele sind als Zweifler zu Jesus gekommen? Kannst du Jesus auch als Verrückter kommen, als Dummerchen oder minderwertig? Macht nichts. Komm, so wie du bist, als aussätzig, als blind, als lahm, als taub. Komm zu ihm einfach. Denn du bist bei ihm immer in guten Händen, und aus dir macht er dann einen vollwertigen Menschen. Selbst wenn du ein Analphabet bist, du darfst zum Heiland kommen. Er lehrt dich lesen und schreiben. Selbst wenn du ein Gebundener, Versklavter bist, Gebrandmarkter bist, komm zu ihm. Du bist für Gott sehr wichtig. Sowohl irdisch als auch geistlich gesehen. Und er sagt, und jetzt, mein Lieber, nehme ich dich in meine Schule. Jetzt will ich dich erleuchten. Jetzt will ich dich formen. Jetzt mache ich aus dir was. Jetzt will ich dich entwickeln. Weißt du, du musst keine Angst vor Gott haben. Also ich bin nicht wertvoll genug. Ich bin nicht fromm genug. Ich bin als Atheist zu Gott gekommen. Und ich hab zwar gedacht, ich könnte was oder sollte was und bräuchte was, aber ich wusste nicht gar nicht mal, was ich wollte. Gerade du brauchst Jesus. Und dann bin ich so auf diese Spur gekommen. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Gott schaut nicht auf das Sichtbare, was gerade da ist. Vergiss also, wenn du zum Heiland kommen willst und gerettet werden möchtest oder dass Gott aus deinem Leben was macht, du musst nicht auf deine Situation jetzt, heute und hier schauen. Gott sieht dich mit ganz anderen Augen. Er sieht dich mit den Augen der Ewigkeit. Mit den Augen von Jenseits sieht er dich, nicht hier. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz. Er schaut nicht auf das Sichtbare. Da ist meistens nicht viel da, wenn du ehrlich bist. Und wir sollten ehrlich sein. Da ist nicht viel da. Was kannst du schon vorweisen? Selbst wenn du 10 Milliarden hättest auf dem Konto, was ist das? Das ist nur Blutgeld unter Umständen. Gott interessiert sich an deiner Persönlichkeit und nicht an dem, was du hast und nicht hast. Er ist an deine unsichtbare Seite deines Lebens interessiert. Das gehört. An die unsichtbare Seite deines Lebens ist er interessiert. An diese verborgene Seite deines Lebens, was noch keiner gesehen hat. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz an. Und die verborgene, unsichtbare Seite ist genauso reell, genauso stark und genauso wirklich wie diese Seite. Ihm bist du nicht verborgen. Im Gegenteil. Er sieht dich. Er sieht dich, so wie nicht einmal du dich selbst siehst. Er sieht dich, wie nicht einmal deine Eltern dich je gesehen haben. Er sieht dich, wie deine Partner und Freunde und Bekannte dich nie gesehen haben. Er sieht dich vollkommen und vollendet. Er sieht dich auf dem Thron sitzen und herrschen mit Christus. Weißt du, dieses Unvergänglichsein, auch ein Teil unseres Lebens. Ich denke nur an den ganzen Kosmos. Das Sichtbare vergeht. Das, was du hier heute Abend siehst, wird eines Tages nicht mehr da sein. Und du musst ja nicht mal ganz lange warten. Das geht manchmal schneller, als du denkst. Ein bisschen wackelt die Erde in Haiti und dann ist schon alles weg. Und sogar diese große Kathedrale, verstehst du, ist von der nichts mehr übrig geblieben. Sogar der Präsidentenpalast ist in Schutt und Asche gegangen. Also nur eine Katastrophe und die Dinge sind nicht mehr da. Aber der ewige Gott, Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Was nichts ist, das hat Gott sich erwählt. Also was nichts ist, dein Nichts ist für Gott sein Alles, dein Nichts, deine Schwachheit, wie ich gesagt habe, deine Geringfügigkeit, deine Kleinigkeit, das ist für Gott alles, dieses Nichts. Darauf kommt es ihm an. Und das ist für ihn reeller als seine ganze Realität heute Nachmittag. Was ist deine Realität? Was ist dein Dasein heute? Du kannst mir viel erzählen. Aber Gott ist eigentlich an deinem Nichts interessiert. an deiner geistigen Natur. Was du hier siehst, ist nur dein Schatten. Die Tarnung, die Täuschung. Du machst du was vor. Versuchst was vorzumachen. Wir tun alles so psychisch getarnt, weißt du, da peppelt man sich da auf. Aber Gott sieht das Herz an. Dein Leben ist wie eine Medaille, hat zwei Seiten. Und Gott sieht die andere Seite, wo der Wert drauf gedruckt ist. Gott will dich auch von der anderen Seite, und zwar heute Abend, überführen und dir erklären. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes, dieses Überführen, dass du es siehst. Das, was jetzt gerade vor Augen ist, der Mann, die Frau, das ist nur die Fassade, die Spitze des Eisberges. Das Wirkliche ist bei Gott und unsichtbar, das ist drüben. Und das ist, was der Heilige Geist auch jetzt rüberbringen möchte in dein Bewusstsein. Weißt du, wir gehen in die Tiefe und das sind die 6/7 unter dem Wasser von diesem Eisberg. Gott will dich in eine andere Wirklichkeit hineinführen und sagen, Mann, schau an, das ist es. Du hast Qualitäten, du hast Eigenschaften, Tugenden, durch die ich mich produzieren möchte. Du sollst die Dinge des Lebens sehen. Du bist für dieses, aber auch für das andere Leben angelegt. Du hast zwei Veranlagungen. Und die Veranlagung, für die du dich am meisten abgibst, mit der du dich am meisten beschäftigst, die Veranlagung bricht bei dir durch. Wenn du nur mit diesen Materiellen dich beschäftigst, wo gehen wir essen, was ziehen wir uns an, wo werden wir wohnen und was dann und dann und dann. Wenn du nur nach dem Äußeren gehst, nach dem Menschsein gehst, dann wirst du nur dich mit dieser Seite beschäftigen. Aber wenn du sagst, ich will anfangen zu beten, ich will anfangen Gott zu suchen und ich will anfangen zu singen und du singst für dich, weißt du, du sollst aufhören für andere Leute zu singen. Sing für dich, bet für dich, glaub für dich. Predige für dich, lies für dich die Bibel. Weißt du, manche Leute lesen die Bibel immer für die anderen. Oh, das sollte der Matthäus lesen. Da steht schwarz auf weiß. Und das soll nicht gelesen. Nein, wenn du etwas in der Bibel liest, ist es für dich. Es ist für dich. Wenn du etwas hörst, ist es für dich. Weißt du, diese göttliche Wirklichkeit, wir sollen diese göttliche Wirklichkeit erfassen, diese andere Sache, das hängt immer davon ab, womit ich mich beschäftige. Diese Veranlagung bricht durch. Das wird ein Schwerpunkt in deinem Leben sein. Fange an, dein Leben mit den Augen Gottes zu sehen. Ich bin geliebt. Ich bin verstanden. Ich bin gewollt. Ich bin von Gott umgeben. Ein Berg voll feuriger Rosse umgibt mich. Fang an, dich so zu sehen, wie Gott dich sieht. Mit den Augen der Ewigkeit. Vom Thron aus. Und dann siehst du, naja, die Probleme sind doch alle gelöst, wenn ich das schon vorher gewusst hätte. Also die meisten Probleme werden gelöst, wenn du dieses Aha-Erlebnis bekommst. Wenn du plötzlich von der Gegenwart Gottes dich siehst, zum Blitzgedanken und zu einer Erleuchtung und schon ist das Problem gelöst. Aber das kannst du nicht, solange du im Loch drin sitzt. Du musst auf den Thron Gottes steigen und du musst sagen, Vater, mit deinen Augen möchte ich die Dinge sehen. Dort in der Ewigkeit, in der Unendlichkeit ist dein Leben schon vollendet, vollbracht, da ist alles schon fertig. Das ist alles perfekt. Und fang an, dein Leben mit den Augen Gottes zu sehen. Und dann wirst du nicht mehr kämpfen und ringen und strampeln und so weiter. Das ist alles getan. Es ist alles vollbracht. Zu einem amerikanischen Evangelisten, der hat in Argentinien gepredigt, springt der Mann auf und sagt, Pastor, was muss ich tun? Sag, beruhige dich, du bist zu spät geboren, vor 2000 Jahren ist schon alles passiert. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Du bist 2000 Jahre zu spät geboren. Kannst nichts mehr tun. Selbst wenn du es wolltest, schaffst es nicht mehr. Nicht mehr nötig. Pastor, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Beruhige dich. Das ist alles, was du tun musst, erst einmal. Nicht so viel Stress. Es ist vor 2000 Jahren alles schon passiert. Du musst dein leibliches Sehen sprengen. Und mit den Augen des Geistes sehen, es ist alles vollendet. Die Antwort liegt schon bereit. Du musst nur die Antwort lesen, die ist schon angeheftet auf der Pinnwand deines Lebens. Du musst nur gucken, was hat der Herr heute für mich auf dem Programm? Aha, Zeugnis. Deine Lösungen sind schon dort im Himmel registriert. Das musst du nur lesen und dann dein Wille geschehe, hier unten, wie er drüben schon alles aufgeschrieben ist. Du musst es nur übertragen, nur übersetzen. Du bist der Dolmetscher des Willens Gottes. Deshalb bist du so wichtig für Gott. Alles, was er vorhat, seine ganzen Pläne. So, wenn du in einem so Baubüro hinkommst, da sind die Pläne alle aufgehängt. Und dann, wenn die Arbeiter reinkommen, die gucken also, was machen wir heute, welchen Teil, was muss heute, wo muss jetzt betoniert werden heute. Die gehen, die lesen, du musst nur in das Büro Gottes kommen. Und dann liest du, was für jeden Tag, für jede Situation für dich dran ist. Aber die meisten Leute tun das nicht. Die rennen in die Arbeit. Und dann klappt es vorne und hinten nicht. Warum? Weil sie Gott nicht gefragt haben. Die waren nicht im Baubüro Gottes für ihr Leben. Die haben nicht nachgelesen, was ist heute wichtig. Und deshalb machen sie so viel Murks. Und dann muss der Meister kommen und nachher nochmal alles reparieren und nochmals von vorne anfangen. Und deshalb machen die manchmal manche Sachen 3- und 4-mal und haben es immer noch nicht gelernt. Unsere Augen offenbaren uns ein vollkommenes Bild von uns, wenn wir hingehen und fragen den Herrn, Herr, was ist? Was hast du an der Pinnwand? Was für Programm ist heute dran? Wer hat heute Dienst? Ja, es ist so. Du musst es lesen. In der Bibel heißt es, mit sehenden Augen sehen sie nicht. Der Mensch sieht nur, was vor Augen ist. Deshalb braucht er eine andere Sichtweise. Er braucht geöffnete Augen. Geöffnete Ohren. Du bist für Gott so wichtig. Und zwar, weil er dich für diese Welt braucht. Die Welt ist die Baustelle Gottes, diese Erde. Du bist für die Welt vielleicht nichts, nur eine Nummer und vielleicht der letzte Dreck. Aber in seinen Augen bist du wertvoll, sehr wertvoll. 2. Könige 6, Vers 17. Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Und er öffnete der Herr dem Diener die Augen, dass er sah. Und siehe, da war der Berg voll feuriger Rösser und Wagen umher. Du musst lernen, die andere Seite zu sehen. Die andere Wirklichkeit zu sehen. Du musst lernen, das Modell Gottes zu sehen für dein Leben. Und wenn du das einmal geschaut hast, Bruder, Schwester, da braucht man nicht mehr weiter beten. Da braucht man auch nicht mehr weiter beten, da muss man nur noch verwirklichen. So, wie wir das gesehen haben, wie der Herr uns gezeigt hat, wie der Herr uns offenbart hat. Wir sollen anfangen, nach den Idealen Gottes zu leben. Und weißt du, dann ist Friede da, dann ist Freude da, dann ist Liebe da, dann ist Kraft da. Wenn du anfängst, nach den Idealen Gottes dein Leben umzusetzen, dein Wille, dein ewiger Wille, dein unabänderlicher Wille, geschehe jetzt. Aber das musst du wissen. Und das ist, was der Teufel uns vorgaukelt hat. Du weißt doch nicht, siehst du, du hast vom Baum der Erkenntnis gegessen, jetzt bist du verblödet. Jetzt ist dein Gehirn eingeschrumpft, verkalkt. Du kannst es nicht kapieren. Nur noch 10% von deinem Wissen gebrauchst du noch ein bisschen. Was ist das? Und das ist die Lüge Satans. Gott will unseren Horizont, unser Bewusstsein sprengen. Und deshalb, wir sollten geöffnete Augen haben, und zwar damit wir auch das Unterbewusstsein wieder entdecken. Denn das ist alles verschüttet. Dein Unterbewusstsein pocht, wenn du eine dumme Entscheidung machst, das klopft, das ist das Gewissen vielleicht bei dem anderen, aber das ist dein Unterbewusstsein. Das arbeitet, das weiß genau, das ist falsch oder richtig, aber du weißt es nicht genau. Und deshalb, Heiliger Geist, mach uns bewusst, was recht und was unrecht ist, was gut und was schlecht ist. Der Heilige Geist wird euch alles erklären. Der Geist Gottes wird von meinem nehmen und euch geben. Da ist nicht nur Vollmacht, nein, da ist Wissen, Erkenntnis, Weisheit, Liebe, Geduld, Freude, Friede etc. Diese andere Seite. Wenn du nach den Gesetzen des Reiches Gottes anfängst zu leben, kommt alles andere von selbst. Da erfüllen sich die Sachen, da wird es wirklich, und so, da zählt in unserem Leben total, auf einmal total was anderes. Weißt du, wir sind nicht mehr wie gewöhnlich, wir sind anders, weil wir von drüben inspiriert und motiviert wurden. Nicht, was du hier erreichst, ist wertvoll, sondern was Gott von drüben hier bringt, das ist wertvoll. Was du hier empfängst, was dort für dich bestimmt worden ist. Weißt du, und weißt du das, was du dir ersehnst, erträumst, erwünscht, auch von oben bestimmt ist? Schon vorbereitet? Das nur auf dich wartet, abgeholt zu werden? Es wird euch alles von oben gegeben werden. Verdienen kannst du es nicht. Hier musst du schuften, im Schweiß deines Angesichts, da bringst du was zustande, aber es vergeht auch wieder morgen, ist nicht mehr da. Es ist wie Sandburgen dort am Ufer zu bauen, so, da kommt eine Welle und ist alles weg von dieser Sandburg. Aber was Gott in dir gewirkt hat, von oben her, nicht durch dich jetzt erstmal, sondern mal in dir, was du von oben empfangen hast, das zählt, das bleibt. Dort ist deine wahre Bestimmung. Und wenn du mit dem übereinstimmst, was drüben festgeschrieben ist an dieser Pinnwand für dich, und das erfährst und dann das aneignest. Vater, ich habe gesehen, ich war im Himmel und ich habe unaussprechliche Dinge gesehen, was du für mich alles vorbereitet hast. Ich kann es nicht fassen, ich kann es nicht glauben, aber ich sage dir Danke. Und du betest auch anders, wenn du gesehen hast, die Bestimmung deines Lebens, dann betest du so, Vater, ich danke dir schon für die Lösung der Probleme, für die wunderbare Antwort. Da fängst du an zu danken. Aber du musst es drüben wissen, was die andere Wirklichkeit ist. In der Wirklichkeit zählt nur das, was im Jenseits ist, also was drüben registriert und angeschrieben ist, in der anderen Welt. Und das wird auch einmal auferstehen und das wird aufgehen und zu Gott kommen. Und deshalb sagt Jesus, trachtet nach dem Reich Gottes, nach dem, was droben ist, nach der anderen Welt. Jesus sagt, wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Weißt du, wer mich annimmt, wer mir nachfolgt, wer mir vertraut, weißt du, wer mit der unsichtbaren Welt kommuniziert, die meisten tun das nicht, die tun nur mit der sichtbaren Welt kommunizieren, aber weißt du, genauso wie du mit deinem Handy, mit Japan und sonst wo kommunizieren kannst, genauso kannst du mit dem Himmel kommunizieren, ohne Handy. Genau, du musst nur deine Stimme gebrauchen und du musst deine Hände zum Himmel emporheben. Und das, was du bei Gott siehst, das wirst du auch haben. Was du im Himmel nicht siehst, wirst du auch nicht bekommen. Wenn du nicht sehen kannst, heilig, rein, vollkommen, siegreich, glücklich, gesund, wenn du das nicht sehen kannst im Geist, wirst du auch nicht schaffen. Wird der Wille Gottes nicht passieren, aber es ist dann nicht der Wille Gottes, weil du nicht die Vision, die Schau für dein Leben hast. Was dort nicht passiert, passiert auch nicht bei uns. Was dort nicht gibt, gibt es auch bei uns hier nicht. Also was nicht im Himmel gibt, gibt es auch hier auf Erden nicht. Unser Leben muss immer mit dem Himmel übereinstimmen. Gutes Stück. Es muss mit dem Himmel übereinstimmen. Das, was dort nicht erlaubt ist, ist auch hier nicht erlaubt. Das, was man dort nicht will und nicht braucht, braucht man auch hier nicht und will man auch hier nicht. Wird man auch hier nicht schaffen. Das, was dort sich nicht ziemt, glaubt doch nicht, dass man im Himmel nackt springen wird. FKK. Da haben wir alle Kleider des Heils. Königskinder. Halleluja. Das, was man dort nicht tut, wird man auch im Himmel nicht tun. Jemand hat einmal eine Vision gehabt. Es war seine Heilung von Zigaretten. Er hat einen Traum gehabt oder eine Vision. Ein Traum war, wahrscheinlich war es mehr, oder das Gesicht. Er sieht sich im Himmel. Und er war ein starker Raucher. Und er hat gebetet, lieber Gott, ich will frei werden vom Rauchen, ich schaffe das nicht und so weiter. Und was der Kerl alles schon unternommen hat, um vom Rauchen freizukommen, dann sieht er einen Traum in einem Gesicht, er ist im Himmel. Schönes Bild. Er ist im Himmel und er sucht die ganze Zeit, wo ist Zigarettenautomat, wo kriegt er Zigaretten. Er findet keine Zigaretten. Ist aber Kind Gottes. Und will frei werden von Rauchen und findet es nicht. Und dann wacht er auf vor lauter Schreck. Also im Himmel wird anscheinend nicht geraucht. Die wissen gar nicht, was Zigaretten sind. Da hat ein paar Leute dort gefragt oder so, Engel wahrscheinlich. Es gibt keine Zigaretten im Himmel. Und wacht auf und sagt von der Stunde, ich muss nicht mehr rauchen, weil im Himmel auch nicht mehr geraucht wird. Im Himmel gibt es keine Zigaretten. Was werde ich machen, wenn ich in den Himmel ankomme und suche nach Zigaretten? Nichts haben sie gehabt, kein Tabak. Und er war so erschüttert, dass es im Himmel keine Zigaretten gibt. Aber ich sag dir, Leute, ihr müsst vorstellen, was Sünde ist. Und du wirst nach Sünde suchen und die Sünde wird fliehen und die Sünde wird nicht mehr gefunden werden. Darum, was drüben nicht gibt, gibt's hier nicht. Und was drüben gibt, gibt's auch hier. Deshalb sagt Paulus auch, unser Wandel ist im Himmel. Und wir werden, wenn wir sterben, liebe Geschwister und Freunde, wenn wir sterben, wir werden genau das Gleiche weitermachen wie hier im Jenseits. Und es ist so wichtig, deshalb, dass du hier schon erlöst wirst. Deshalb, du bist auf Erlösung angelegt, dass du das im Geist siehst, dass Gott das dir zeigt und offenbart. Da, wenn du hier Gott liebst, wirst du drüben auch noch, oder noch viel intensiver die Freude am Herrn haben. Das Sehen ist die Basis für jede Funktion unseres Lebens. Nur das, was du hier siehst und nur so viel, kannst du auch mit gutem Gewissen verwirklichen. Also, wenn du deine Augen zuschließt, und sagst, Vater, zeig mir, wie geht's mit mir weiter? Was soll ich tun? Und ich sag dir, wenn du ehrlich bist, und Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen, wenn du ehrlich bist, wirst du Antworten bekommen, Lösungen bekommen, Tipps bekommen, Ratschläge bekommen, Informationen bekommen. Er ist Wunderrat. So, das Land, das du siehst, will ich dir geben, hat Gott zu Abraham gesagt. Oder so zahlreich, wie du Sterne am Himmel siehst oder Sandkörner am Meer, so zahlreich sollst du deine Nachkommen haben. Nur das, was du siehst, wirst du kriegen und nicht mehr und nicht weniger. Wenn du nichts siehst, wirst du nichts kriegen. Wenn du keine Vision in deinem Leben hast, wirst du wie ein Blindgänger durch die Gegend laufen. Wirst du nichts bekommen, wirst nichts annehmen, nichts zu bewirtschaften haben. So viel, wie du siehst. Deshalb erweitere deinen Horizont Tag für Tag. Setze die Pflöcke weiter, heißt es in der Bibel. Gott wird uns mehr geben. Er will uns viel geben. Er will seine ganze Schätze, seine Herrlichkeiten geben. Aber natürlich, wenn du im Himmel kommst und Zigaretten suchst, ganz lange suchen. Oder andere Sachen. Was du siehst, das ist, was dich segnet. Was du siehst. Die Israeliten, was haben die, als die Kundschafter erzählten, dort sind Riesen, die haben nur noch Riesen gesehen. Jeder, der vor ihnen stand, war gleich ein Riese. Jede Schwierigkeit gleich ein Riese. Das Land ist uneinnehmbar und sie sind nicht in das Land reingekommen, weil sie das so gesehen haben. Du kommst nicht in das Reich Gottes, wenn du das Reich Gottes nicht siehst. Deshalb trachtet nach dem Reich Gottes. Das heißt also, Herr, zeig mir vom Reich Gottes, wie ist der Himmel? Was passiert dort? Wie lebt man dort? Und ich sagte, Gott wird von Erkenntnis zu Erkenntnis führen. Nur zwei haben das Reich Gottes richtig gesehen, das war Josua und Kaleb. Du musst lernen, die Dinge so zu sehen, wie Gott sieht. Auch dich, dass du dich so siehst. Jetzt musst du dir vorstellen, es kommt doch der Herr, der Engel des Herrn, zum Gideon und sagt, du streitbarer Held. Das war der Mann alles andere als streitbar. Der war gar nicht so mutig und so tapfer. Das war der größte Angsthase, der da rumlief. Du streitbarer Held! Du musst das lernen, dein Leben mit den Augen Gottes sehen und dir was zutrauen. Dir was zutrauen. Du streitbarer Held. Das gilt für alle Feiglinge heute Nachmittag. Alle Feiglinge. Du streitbarer Held. Du kannst was. Trau dir nur was zu. Wenn Gott dir was zutraut, dann solltest du dir auch was zutrauen. Wenn er dir was zumutet, dann sollst du auch was zumuten. Wie siehst du dein Leben? Wie siehst du dein Leben? Ganz ehrlich. Ich will keine Antwort haben. Kannst für dich auf den Zettel schreiben, wenn du willst. Wie siehst du dein Leben? Wie siehst du deine Gesellschaft? Wie siehst du deine Eltern? Deine Geschwister, deine Freunde, deine Feinde? Oh Gott, die sind gefährlich. Ich laufe am besten weg. Wie siehst du das Leben als Materialist? Siehst du die Welt mit den Augen Satans? Oder mit den Augen Gottes, mit den Augen der Ungläubigen, oder mit den Augen der Engel. Weißt du, worüber sich die Engel am allermeisten sich freuen und lustig machen? Wenn ein Sünder Buße tut. Oh, Halleluja! Welche Motive bestimmen dein Leben? Kleine, große, irdische, himmlische, vergängliche oder ewige? Motive sind es, was dich motiviert. Du bist ein Geliebter Gottes. Du bist Gott so wichtig. Das Unterbewusstsein bestimmt unser Bewusstsein. Deshalb klopf mal an dein Herz. Eigentlich das meiste, was unser Leben bestimmt, ist nicht sichtbar. Die Gravitationskräfte, Wetter, siehst du auch nicht, Strömungen. Du musst die Gnade Gottes verstehen, was die Gnade Gottes ist. Hier mein Thema, du bist Gott sehr wichtig, und zwar aus Gnaden hat er dich gewollt. Die meisten Leute haben die Gnade nicht begriffen. Die reden von der Gnade zwar ein bisschen, träumen von der Gnade ein bisschen, aber was die Gnade wirklich ist, haben sie nicht bis heute nicht begriffen. Gnade ist etwas Überweltliches, Überirdisches, ist nicht hier in dieser Welt zu finden. Alles, was du bist, Bruder, Schwester, bist du allein aus Gnaden. Du kannst dir nichts einbilden, bild dir nichts ein. Ach, ich habe gebetet, bin von Kind auf regelmäßig in die Kirche gegangen, habe Religionsunterricht genossen. Selbst wenn du in der Kirche und am Altar wohnen würdest, brauchst du immer Gnade. Du brauchst Gnade, du bist auf die Gnade angewiesen. Gnade ist etwas Unverdientes. Weißt du, das müssen Freikirchler, Charismatiker, Pfingstler, Katholiken, Protestanten, die müssen das erleben. Gnade, was Gnade ist, Unverdientes. Dir wird einfach gewährt. Gnade wird gewährt einfach. Es ist etwas, was man nicht verdienen kann. Die Liebe kann man sich nicht verdienen. Man wird geliebt, man versteht nicht warum. Du wirst von Gott unverdienterweise angenommen, adoptiert. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Du, allein durch die Gnade kommst du in den Himmel. Nicht, weil du hierher kommst. Nicht, weil du getauft bist. Nicht, weil du bestimmte Rituale erfüllt hast. Nein, aus Gnaden wirst du in den Himmel kommen. Unverdienterweise. Dir wurden deine Sünden vergeben. Aus Gnade. Dir wurde göttliche Vollmacht gegeben. Aus Gnade. Nicht, weil du so viel gebetet und gefastet hast. Für den materialistischen Menschen ist es furchtbar, sich begnadigen zu lassen. Und Noah fand Gnade bei Gott. Das ist gegen seinen Stolz, gegen seine Arroganz. Das ist gegen den Teufel sogar. Das geht ihm gegen den Strich, kriegt der Gänsehaut und die Haare stehen ihm ab. Gnade. Der findet Gnade bei Gott. Die Dimension Gottes ist immer Gnade. Und das ist das Leben in anderen Dimensionen. Du lebst aus dem Gnadentopf Gottes. Und wir alle miteinander sind Gnadenkinder Gottes. Gnadenkinder Gottes. Wer nur die Gnade erlebt hat, und wer das einmal erfasst und ergriffen hat, der ist gut dran. Der denkt gut, redet gut, lebt gut. Für den ist nichts mehr anstrengend, weil er Gnade gefunden hat vor Gott. Und er lässt sich an seiner Gnade genügen, Bruder Paulus. Das ist diese Lebenspraxis. Deine Lebenspraxis ist plötzlich anders. Du lebst aus Gnade. Du hast nichts. Aber alles, was der Junge jetzt hat, ist vom Vater. Lass dir an meiner Gnade genügen. Oder begnügen. Begnüg dich mit meiner Gnade. Die Gnade begünstigt uns. Verschafft uns so viele Vorteile, die wir sonst nie schaffen würden und erreichen würden. Gibt uns Vorrang vor allem anderen. Und ich schufte den ganzen Tag und mir hast du nicht einmal einen Bock gegeben. Du sagst, das siehst du. Das, was Gnade ist und was Pflichterfüllung ist, Leistungsreligion. Gnade ist eine himmlische Wohltat. Oh, das ist die Gnade. Das entbindet dich von der ganzen Leistungsreligionen, etwas jemandem beweisen zu müssen. Ich bin ein Kind Gottes. Ich muss niemandem beweisen und auf den Tisch legen, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich bin ein Kind Gottes. Und ich muss nicht beweisen, dass ich ein Deutscher bin. Kann wahrscheinlich gar nicht mal beweisen. Oder was anderes. Ich muss niemandem was beweisen. Dass ich dann und dann geboren bin, das weiß ich selber nicht einmal, ich war noch kleines Baby. Woher soll ich das wissen? Die anderen sagen es mir. Beweisen. Ich bin da. Die Gnade Gottes bringt uns am schnellsten und am weitesten vorwärts. Die Gnade Gottes. Wenn du das gelernt hast, einfach aus Gnaden. Du bist Gottes geliebtes Kind. Gott liebt dich. Und deshalb, er hat dir Gnade geschenkt. Aus Gnaden zu leben, das ist alternativ zu leben, anders zu leben. Da muss ich mich nicht mehr reproduzieren. Christ sein. Da bist du ein Christ. Da lebst du wie ein Christ. Benimmst dich wie ein Christ. Und das ist das Fundament für das Leben, für die Ewigkeit. Und wenn du aus Gnaden gerettet worden bist, dann kann dir nichts mehr erschüttern, was kommt. Du kommst nicht mehr aus der Fassung, wirst nicht mehr aufregen. Du weißt, Gott ist für mich. Wer kann mich von der Liebe Gottes scheiden? Römer 8. Welche Macht, welche Kreatur? Der Teufel kann sich auf den Kopf stellen, kann dich anklagen, so viel er will. Zählt nicht. Gott interessiert sich für den Teufel überhaupt nicht. Der ist aus dem Himmel geflogen, der ist für ihn erledigt. Ist vorbei. Du hast Gnade bei Gott gefunden und dann kann der anklagen, kann sagen, weißt du noch, weißt du noch, weißt du noch. Der ist ja gar nicht so, wie du das alles immer so darstellst. Du liebst ihn viel zu viel. Und Gott sagt, er ist recht. Gott interessiert deine negative Vergangenheit nicht. Sie ist vergeben, du hast Gnade bekommen, ausgelöscht. Und er wird dich nicht mehr, wenn du in den Himmel kommst, jetzt wird er nicht mehr dich untersuchen, wo ist da noch eine Laus? Oder Fluch? Oder was weiß ich alles. Er wird dich nicht mehr untersuchen. Er wird nicht mehr fragen, was für Sünden hast du da getan? Was habe ich dir damals vergeben? Weißt du, er hat unsere Sünden weit hinter sich geworfen. Weit hinter sich geworfen. Gott fragt nicht mehr nach deiner alten Vergangenheit. Es ist alles neu geworden. Bei Gott zählt das Neue. Er wird keine Nachforschungen anstellen von früher, weil du hast ja Gnade bekommen. In seiner Gnade vergisst Gott alles Negative über dein Leben und er wird alle deine Tränen abwischen, dich beruhigen, dich erhöhen, dich befähigen, dich einsetzen, dich gebrauchen, dich ans Ziel bringen und das alles aus Gnaden. Kann es nicht fassen. Gnade ist nichts Irdisches, es ist was Himmlisches, deshalb ist es uns so schwer zu begreifen. Das gibt's auf dieser Erde nicht mehr. Weißt du, die Menschen sind ungnädig und unbarmherzig und ungerecht. Das sind die Menschen. Schau dir an, wo du auch willst. Da gilt nur das Gesetz, dass des Dschungels der Stärkere siegt. Gnade wird dir nur im Himmel gegeben. Und deshalb schau viel mehr nach dem Himmel. Dort wartet die Gnade Gottes auf dich. Du hast zwei Möglichkeiten, in deiner Kraft weiter so zu machen, in deinen Fähigkeiten und Möglichkeiten, in deiner Betriebsamkeit. Ich streng mich jetzt an. Das ist alttestamentlich. Da muss ich anstrengen. Das ist Gesetz. Da muss ich die Gesetze einhalten. Aber wer kann die Gesetze alle einhalten? Du kannst nicht mal das Gesetz hat noch nicht mal die Erde erreicht, war schon gebrochen. Du kannst es nicht. Goldene Kalb, da tanzten sie darum. Aber jetzt, du kannst also das eine in deiner eigenen Kraft oder du lebst aus Gnaden, unverdienterweise. Du wirst gerettet aus Gnaden, erntest aus Gnade. Gott führt dich aus Gnade, unverdienterweise weiter. Wenn Gott dich einmal begnadigt hat, dann bist du für ihn wichtig. Sonst hätte er dich nicht begnadigt. Sonst hättest du nicht Gnade vor Gott gefunden. Noah fand Gnade bei Gott. Der war ihm wichtig. Sehr wichtig. Und dann hat er auch alles vorbereitet, hat gewartet, bis der nachkommt mit seiner Gnade und Gnadenerfahrung, bis die Arche fertig ist. 120 Jahre. Und Gnade ist der Schlüssel des Neuen Testaments. Im Alten Testament gab nichts umsonst, aber im Neuen Testament gibt alles umsonst, aus Gnaden. Deshalb aus Gnaden seid ihr selig geworden. Und deshalb in der Weihnachtsevangelium aus den Briefen heißt es, uns ist erschienen diese heilsame, gesundmachende Gnade Gottes. Vorher musstest du immer was tun, wenn du etwas wolltest. Aber Gnade ist jetzt der Schlüssel. Jesus hat alles für dich und mich getan. Ich muss nur kommen aus Gnaden. Ich komme wieder aus Gnaden. Wieder aus Gnaden. Aus Gnaden befreit er uns. Aus Gnaden rettet er uns. Aus Gnaden heilt er uns. Aus Gnaden heiligt er uns. Aus Gnaden reinigt er uns. Aus Gnaden macht er alles. Also, ich werde nicht geheilt, weil ich jetzt tief einatme und ausatme. Oder dass ich so Übungen mache. Das muss ich vielleicht ein paar Übungen machen. Aber ich bin geheilt aus Gnaden. Und nicht, dass ich sagen kann, guck mal, ich habe schon stundenlang gebetet, 7 Stunden gebetet und an der 8. Stunde ist das Wunder passiert. Nein, aus Gnaden werden wir geheilt. Selbst wenn du 5 Sekunden betest und wenn du gar nicht betest, kannst du geheilt werden sogar. Weil du geheilt wirst aus Gnaden und nicht aufgrund deiner Leistung. Oder weil der und der mit mir gebetet ist, genauso verkehrt und dumm. Nein, aus Gnaden. Oder ich werde befreit aus Gnaden, weil Gott mich liebt. Gott will, dass ich frei bin. Gott liebt nur freie Menschen. Das ist der Wille Gottes. Und wenn du den Willen Gottes weißt, Gottes Wille ist Gesundheit, Gottes Wille ist Stärke, Gottes Wille ist Freiheit, Gottes Wille ist Freude, Gottes Wille ist Friede. Wenn du das weißt, das ist der Wille Gottes, ja dann bitteschön, aus Gnaden. Jetzt nehmen wir das, bestellen wir. Wir müssen also die Gnade Gottes begreifen, erfahren. Gott plagt niemand, Gott quält nicht und schon gar nicht seine Kinder. Aus Gnaden. Gott ist unser gnädiger Gott. Noch ganz schnell ein paar Gedanken. Weißt du, Jona, so ein Bild. Jona musste etwas lernen. Ich werde am Freitag darüber noch mehr sprechen, Gott ist der Töpfer. Aber ich will nur die Entdeckung, was Jona entdecken musste. Weißt du, Jona musste Gott dienen. Und was macht er? Geht in die falsche Richtung. Verursacht Katastrophe, einen Sturm. Wird ins Meer geworfen. Und dann predigt er 3 Tage, nur 3 Tage. Also das war so Wochenendpredigt, was er da gemacht hat in Ninive, 3 Tage. Und er predigt und ganz Ninive tut Buße in Sack und Asche. Und jetzt kann er gar nicht mehr weiter predigen. Die Leute sind so ergriffen, die liegen alle auf ihr Angesicht und die beten. Und jetzt sitzt er da und sagt, ich will mal sehen vom Berg runter, was da unten in Ninive passiert. Ich warte jetzt noch 37 Tage, also 37 Tage schenke ich denen noch Gnade. In 40 Tagen geht Ninive unter. Das ist ja die Botschaft, die ich sagen sollte. Ich wusste das. Das klappt nicht. Aber was soll's. Und dann sitzt er da und Ninive geht nicht unter. Und Gott, um 41. Tag kein Erdbeben, 42. Tag kein Erdbeben, 45. Tag kein Erdbeben. Dann sitzt er da und dann sagt er zu Gott, Gott, ich hab's genau gewusst. Du bist gnädig und barmherzig. Wenn die Buße tun und sich bekehren, bin ich blamiert. Dem wäre es lieber gewesen, die hätten sich nicht bekehrt. Und die hätten nicht Buße getan. Dann hätte Gott nicht Gnade walten lassen müssen. Und du siehst manchmal so, die Diener Gottes, die haben ein Problem. Die predigen und es kommt anders, als sie gepredigt haben, weil die Buße getan haben. Und dann sind sie die Blamierten, aber da muss der wieder ein Problem haben. Und Gott hat an Jonas so ein Exempel gesetzt. Und dann lässt er dann den Rizinus hochwachsen. Oh Gott, ich wusste, du bist gut. Auch wenn die Leute mich jetzt nicht so mögen. Jetzt, du bist doch zu mir so gut. Und am zweiten Tag kommt dann so ein Wurm und noch ein Ost-Südwind dazu. Und der Rizinus geht wieder genauso schnell, wie er eingekommen ist, geht er wieder ein. Und so weiter. Und dann wütet er. Und dann sagt Gott, weißt du, das meiste, was du erlebst, weil du Gottes Liebling bist, und du siehst, wie Gott dir nachgeht, verschafft extra einen Fisch, der hätte auch ertrinken können. Gott hätte sich auch jemand anders nehmen können als Jonah. Nein, der Jonah ist Gott so wichtig, auch wenn er ungehorsam ist. Auch wenn du ungehorsam bist, du bist Gott so wichtig. Glaub mir, liebe Seele. Gott, wenn Gott eine Berufung in deinem Leben gelegt hat, dann bist nur du, der nach Nineveh gehen kann und sonst niemand. Und du hast den Auftrag, und Gott wird diesen Auftrag niemand anders geben als dir, weil er jetzt auch ein Exempel setzen will. Und das Problem ist jetzt nicht Nineveh und die große Stadt Nineveh, die so sündig ist. Nein, das Problem ist für Gott Jonah. Jonah, bleib schön sitzen, bleib auf dem Teppich, weil Gott den Jonah so unheimlich lieb hat. Und Jesus sagt, dem Volk Israel wird auch kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen Jonah. Zerstreut unter alle Völker und so weiter, was es auch immer ist, die können machen, was sie wollen. Das Zeichen Jonah ist der Stempel aufgedrückt dem Volk Israel. Es ist so wichtig, dass du das begreifst. Gnade, Barmherzigkeit, auch dir und mir. Wer Jesus richtig begriffen hat, wird ein Klardenker, sieht die Welt mit anderen Augen, und Jonah musste korrigiert werden. Und du musst auch korrigiert werden. Das ist die Liebe Gottes. Gott korrigiert seine Kinder. Gott korrigiert seine Diener. Gott korrigiert seine Mitarbeiter. Und wer Jesus richtig kennt, der weiß, was Gnade ist. Wir sind alles, was wir sind, aus Gnade. Noch ganz schnell ein paar Gedanken. Matthäus 28, 20. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Du musst keine Angst haben vor nichts. Durch Jesus leben wir in der Gnade, in der Gnadenzeit. Wir leben als Sünder in der liebenden Hand Gottes. Ich bin bei euch. Ich bürge für euch. Wir sind mit Gott versöhnt worden. Und Gnade ist für mich sowas wie die Segel am Mast eines Segelschiffes, deines Lebensschiffes, die Segel. Weißt du, du musst das, und das ist, wie gehe ich mit der Gnade um? Die meisten Leute denken Gnade, 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 Gnade. So langsam funktioniert die Gnade auch wieder nicht. Da ist das Segelschiff, da ist der Masten, und da sind die Segeln. Wenn du die Gnade walten lassen möchtest, musst du deine Segel ausspannen. Und musst du rudern. Und du musst den Wind Gottes, den Gnade Gottes, sich in deine Segel reinlegen lassen. Und je mehr du deine Segel ausspannst, desto kräftiger wirkt der Wind in die Segel. Deshalb ist es so wichtig, dass du nicht nur Gnade, 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 und nur noch von der Gnade träumst und redest von der Gnade. Nein, du musst deine Segel ausspannen. Du musst was tun. Von nichts kommt nichts. Die Segel ausspannen. Den Glaubensarm ausstrecken. Und dann musst du rudern. Manchmal musst du sogar kreuzen. Ich bin in Schweden, ein Freund von mir, hinter Stockholm oder oberhalb von Stockholm, da sagte, wir gehen morgen segeln. Ich komme am Hafen. Komm in sein Schiff, sagt, heute können wir nicht segeln. Der Wind bläst vom Meer zum Land. Also wir haben Gegenwind, wir können nicht gegen den Wind segeln. Dann sagt er, doch, ich bin ein gut erfahrener Segler, wir können heute segeln. Und dann sagt er, bitte, aber wir können nicht gegen Wind segeln. Nein, sagt er, und da habe ich etwas gelernt, wir kreuzen die Segeln. Und da sagt er mir dann nachher später, wenn die Segel gekreuzt sind, kannst du sogar noch schneller segeln, als wenn du Rückenwind hast, die Segel gekreuzt. Und da die Segel gekreuzt, praktisch diese Position, die Position zum Wind ist so wichtig, wie du die Segel ausspannst. So wie du zur Gnade stehst, und dann musst du nur steuern. Der Mensch muss sich bemühen, sich abplagen, die Segel immer richtig zu setzen, richtig zu steuern. Das ist, was wie die Gnade funktioniert. Gott gibt dir den Wind. Du kannst pusten, so viel du willst, da wird sich nichts bewegen. Das ist also der Fakt. Du wirst nicht mal von der Stelle kommen, nicht mal aus dem Hafen raus, verstehst? Aber Gott sorgt für den Wind und du tust nachher nur noch die Arbeit Gottes. Du lässt den Wind so richtig reinlegen. Er gibt dir seinen Geist, arbeiten musst du. Er gibt dir seinen Heiligen Geist. Er gibt dir die Gnade. Er gibt dir die Gaben. Er gibt dir die Fähigkeit. Er gibt dir alles, was du brauchst. Zu jedem Problem, wenn du irgendein Problem hast, gibt Gott dir die nötige Gabe. Die nötigen Mittel, die nötige Kraft, die nötigen Worte, die richtige Veranlagung. Aber arbeiten musst du, die Segel musst du spannen. Lass uns aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns Gnade geschenkt hast. Und wir leben alle aus Gnaden. Da ist keiner, der in Ungnade gefallen ist, auch wenn er denkt, er wäre in Ungnade bei Gott gefallen. Herr, du bist für alle Menschen ans Kreuz gegangen, du bist für alle Menschen gestorben und du hast für alle ausgerufen, es ist vollbracht. Halleluja. Und jetzt müssen und dürfen wir die Erlösung annehmen und jetzt dürfen wir und können wir an der Erlösung arbeiten. Die Segel spannen. Halleluja, halleluja. Und du schenkst uns den Wind deiner Gnade, den Wind deines Geistes, den Wind deines Erbarmens. Herr, und wenn du Ninive nach 3 Tagen Predigt retten konntest und verschonen konntest und die Menschen Gnade fanden vor deinem Angesicht und nur Gnade vor dir fanden und alle anderen Heiligen, die waren gar nicht mal so perfekt und vollkommen, aber sie haben alle Gnade vor dir gefunden und sie haben alle die Wunder Gottes erlebt. Herr Jesus, so traue ich auch heute meinen Brüdern und Schwestern zu, dass sie die Gnade Gottes erleben und die Gnade Gottes erfahren. Ich segne jetzt all die Kinder Gottes, die irgendwo ein Problem haben, die Gottes Hilfe brauchen und du wirst ihnen die Gnade Gottes schenken. Die Gnade Gottes. Lass uns zusammen sagen, Herr Jesus, du hast alles für mich getan. Es ist alles frei. Und ich möchte jetzt im Glauben zu dir kommen und dich um Erbarmen und Gnade bitten. Erfülle mich mit deiner Gnade. Amen.